Drop FM, Ausgabe Nummer 575. Wir schreiben Freitag, den 21. August 2026. Mein Gast heute Abend ist Betty Heller und es geht um den Spiegel der Besetzung. Und auch heute wieder gibt es viele Möglichkeiten, sich an dieser Sendung live zu beteiligen. Entweder über den Cropcom, einfach auf cropfm.at gehen, dort ist man jetzt sowieso schon, da man ja die Sendung hört. Und um auf den blinkenden Cropcom-Button klicken, was für ein Zungenbrecher. Und dann gibt es natürlich wie immer die Zoom-Leitung, einfach anrufen und wir freuen uns sehr auf eure Fragen und sind gespannt. Und von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man den Newsletter. Jetzt auch den MP3-Stream alternativ, sollte euer Browser kein OGG abspielen können. Dann natürlich die RSS-Feeds. Auch da wird es in Zukunft dann eine Neuerung geben wahrscheinlich. Es gibt natürlich ein fast vollständiges Audioarchiv. Ich freue mich sehr, wenn ihr die einzelnen Sendungen verlinkt und bitte euch auch drum. Denn so verbreitet sich das Ganze. Also weitersagen, ja, wo auch immer es angemessen erscheint. Für Facebook und X gibt es übrigens einen eigenen Link. Den findet man, wenn man aufs Verkettungssymbol klickt bei einer Sendung. Dann gibt es natürlich den Spendenknopf, den orangen Button mit dem Herz. Ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Es geht über PayPal, Überweisung oder auch als Bitcoin. Ja, ist ziemlich aufwendig, sowas zu machen. Eine Live-Sendung auf komplett eigener Umgebung und dadurch auch anonym. Und ja, das Coverbild, wie immer, von Matthias Töpfer gestaltet. Großartig gelungen heute wieder einmal. Matthias Töpfer arbeitet seit mehr als 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner. Er gestaltet und produziert Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme und mehr von seiner Kunst und auch mit der Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, falls man ihn engagieren möchte, findet man auf atelier-töpfer mit OE geschrieben.de. Ja, und ein bisschen spannend heute, weil das Ganze ist eben auf einem neuen Streaming-Server, aber soweit haut das, glaube ich, sehr gut hin. Falls man jetzt mit iPhone da irgendwie unterwegs ist und noch nichts hört, dann hört man mich jetzt auch nicht sprechen, aber dann vielleicht mal reloaden, dann, ja, oder, ja, den üblichen, den Cache leeren, und dann sollte es wirklich gehen. Ja, und wie gesagt, also bis jetzt konnten ja Leute mit älteren iPhones diese Sendung nicht hören, aber nun habe ich endlich diesen MP3-Fallback eingebaut. Das heißt, das sollte automatisch einfach den richtigen dann nehmen, der von eurem Browser daneben abgespielt werden kann. Und falls es da ein Problem gibt, muss man eben mal reloaden. Eine Remote Viewing Konferenz. Die erste IRVA-Konferenz, International Remote Viewing Association in Europa, lädt am 5. bis 6. September in Bad Gögging bei Ingolstadt zu spannenden Vorträgen von Remote Viewing Haudegen der ersten Stunde aus den USA und Deutschland sowie zum regen Austausch rund um das äußerst spannende und komplexe Thema Remote Viewing. Ich habe mit den beiden Mitorganisierenden Maria Berthold und Timo Ferre gesprochen und hier jetzt ein kurzer Ausschnitt dieses Gesprächs. Marie Berthold spricht da nicht unpassend zu dieser Sendung über die Kombination der klassischen Hypnose, das ist ja die Technik, mit der mein Gast heute Abend arbeitet, und der Remote Viewing Technik, was ich sehr interessant finde. Das gesamte Interview findet sich dann übrigens in der Clips-Sektion. Hier also Marie Berthold.
Durch diese Fähigkeiten, die man da erlernt, die kann man eigentlich verwenden für die Hypnosearbeit, weil es ist nichts anderes quasi. Du bist am Leiten, du bist am Beobachten, am Fragen und analytisch eben dann vorgehen. Und dadurch, dass man diese Erfahrung hat, den Viewer durch die Session auch zu leiten, kann man den Hypnotisierten auch gezielter in diese Bereiche bringen, wo man sie haben möchte. Ne? Also sei es jetzt bei Rückführung in vorheriges Leben, in Anführungsstrichen, ich sehe das mit der Zeit ein bisschen anders, aber auch Regression in die Kindheit oder in Mutterleib oder einfach Traumata ausarbeiten, die vielleicht verschüttet sind, ja, wo Blockaden sind. Da kann man mit Hypnose auch ganz viel Ursachenforschung betreiben. Und die Kombination aus Remote Viewing, also einer ganz normalen Session und einer Hypnosesitzung, kann man auch kombinieren, dass man die Ursachen zum Beispiel viel gezielter angehen kann und beschreiben lassen kann und von zwei Seiten quasi dran geht.
Ja, und wie gesagt, das gesamte Interview findet sich in der CropFM-Clip-Sektion. Einfach oben draufklicken. Es ist eine halbe Stunde. Und ja, wäre sehr spannend. Wir haben da auch über einige andere Dinge gesprochen. Detoxing und auch natürlich den Zusammenhang mit dem sogenannten ET-Phänomen. Ja, und für alle, die da noch nichts vorhaben, 5. 6. September, Bad Gögging bei Ingolstadt, die erste IRVA Remote Viewing Konferenz in Deutschland. Es gibt auch einen Livestream dann, also den man dort dann quasi beziehen kann. Retro-Anomalien, so heißt der neue Blog von Wladislav Raab, aber keine Angst, geändert hat sich eigentlich nur der Titel. Die Artikel sind nach wie vor von gewohnt hoher Qualität. Aktuell kann man da zum Beispiel über Goethe, Schiller und die Illuminaten, die Manns und das Okkulte oder auch Napoleon und seine wilden Talente, also mehr oder weniger paranormale Fähigkeiten lesen. Napoleon, der ja auch als Vater von Kaspar Hauser kolportiert wird, wie wir damals in der Kaspar Hauser-Sendung auch gesprochen haben. Ja, und das Ganze findet sich auf retroanomalien.blogspot.com. Und natürlich verlinkt in der CropFM News-Sektion. Und dort findet man noch einige weitere Verweise auf viele, viele spannende Dinge. Die Sommerpause ist zu Ende. Es geht wieder los. Und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Betty Heller und wir sprechen über den Spiegel der Besetzung. heutiger Gast Betty Heller ist praktizierende und Buchautorin im Bereich der Tiefenhypnose. Ihr Spezialgebiet ist die Erforschung energetischer Anhaftungen. Ihr Weg in die Hypnose wurde maßgeblich durch das Lebenswerk der US-Autorin Dolores Cannon inspiriert, einer Pionierin der regressiven Tiefenhypnose im Thetawellenbereich der Quantum Healing Hypnosis Therapy, kurz abgekürzt QHHT. Ja, und hier ist Betty, hallo.
Hallo.
Das freut mich sehr, dass wir heute sprechen. Sehr spannendes Thema. Hm. Oliver Tappe hat mich ja auf dich und deine Arbeit aufmerksam gemacht. Er hat gemeint, mit der musst du mal reden, aber das ist Hardcore. Und ich habe mir dann dieses Buch, liegt daneben mir, im Spiegel der Besetzung durchgelesen und mir auch ein paar von deinen Videos angesehen. Und ja, es ist Hardcore. wirklich ziemlich interessant stellenweise, was da passiert. Und ja, du bist aber auch professionelle Sängerin und eine gute, muss ich sagen. Also ich habe mir da ein paar Sachen, findet man ja von dir im Netz.
Ja, vielen Dank.
Ja, also sehr schön. Und du setzt das aber, glaube ich, auch ein in deiner Arbeit, oder? Also wenn ich das...
Teilweise.
Oder diese Klangschalen und so. Also du, jedenfalls deine musikalische Ader, die dringt da durch. Und jetzt gerade bist mit deinem Pferd auf Urlaub auf einer Ranch.
Ja, genau. Ich bin auf einer Ranch hier. Wo bin ich eigentlich? Irgendwo in der Nähe von Gütersloh. Und wir haben hier einen amerikanischen Pferdetrainer. Und einmal lerne ich natürlich von ihm. Und meine Hauptarbeit ist aber, ihn zu übersetzen. Also aus dem Amerikanischen ins Deutsche für die Leute, also die anderen Teilnehmer, die nicht so gut Englisch verstehen.
Ja, und du hast jetzt schon etwas Sorge, weil es da offenbar sehr laut ist auf der Ranch. Ja. Aber also das hört sich alles wunderbar an, sprich, man hört gar nichts. Aber ja, falls dann irgendwo ein Traktor vorbeifährt, bitten wir das jetzt schon zu entschuldigen.
Ja.
So ist es halt auf der Ranch.
Genau, oder ein Pferd wird.
Oder ein Pferd wird. Solange es nicht durch dein Zimmer galoppiert, sag mal.
Das tut es nicht.
Kann eh nichts passieren. Du kennst ja auch diese Sendung schon sehr lang, hast du gemeint?
Ja.
Ja, das heißt, du
sehr,
weißt.
Sehr lang.
Ja, das heißt, du weißt eh, was dich erwartet.
Genau.
Und ja, das Thema ist wirklich ja, vielschichtig. Viele Fragezeichen auch, die sich da auftun, die wir heute alle behandeln werden. Mhm. Du betreibst die Quantenheilhypnose schon seit 10 Jahren.
Ja.
Und ja, man kann dich da quasi dann als Pionierin in Deutschland bezeichnen.
Ja, absolut.
Dein Einstieg war aber über Jane Roberts. Also das ist die Autorin von diesen Seth-Büchern. Ich habe die nie gelesen, aber
Ja, das ist also wirklich schon sehr, sehr lange her. Das muss schon ja bestimmt 30 Jahre her sein. Da habe ich das erste Mal ein Jane Roberts Buch gelesen. Sie war ja ein Medium, meines Erachtens ein sehr gutes, authentisches, weil sie ein Volltrance-Medium war. Das heißt, sie selber wusste hinterher von den Aussagen, die sie getätigt hat, so gut wie gar nichts mehr. Also das Ich oder das Tagesbewusstsein ist ja dann weg. Und dann sind diese Menschen wirklich wie so ein reiner Telefonkanal und die Wesenheiten oder Entitäten, die dann ihre Botschaften durch das Medium, in dem Fall Jane Roberts, geben, die sind dann wirklich ohne das Ich-Bewusstsein kontaminiert. Und dieses Buch, das erste, hieß Gespräche mit Seth. So nannte sich dann eben das, die Entität, die durch Jane Roberts eben gesprochen hat. Und das ist auch weird stuff. Da habe ich zu mehr.
Absolut, ja.
Es ist nicht leicht zu lesen. Aber man fuchst sich da irgendwann rein. Und mein erstes großes, Riesenfragezeichen war, als eben dann Seth sagte, dass Raum und Zeit nicht existiert. Da habe ich das erstmal in die Ecke geschmissen und gedacht, was ist das denn für eine Spinnerei? Also, und habe das dann aber irgendwann doch wieder rausgezogen aus der Ecke, wo es lag, und weitergelesen. Und damit, glaube ich, wurde eine riesengroße,
ein Raum geöffnet und ich konnte dann auch nicht mehr zurück. Also das, der Wissensdurst, der dann eröffnet wurde, der ist bis heute, hält er an. So, das, ich sag jetzt mal, das war wirklich so das erste Mal, wo Betty Heller das erste Mal oben das Fenster aufgemacht hat und durchlüften hat gelassen.
Okay, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht davon geweht wird mit all diesen Dingen. Du hast diese Methode, nämlich die QHHT, also die Quantenhealing Hypnosis Therapy, so zwischen 2010 und 2016 erlernt und dich dann auch zertifizieren lassen und jetzt eben seit 10 Jahren praktizierst du das.
Ja, richtig, genau. Ich habe also meine eigene Praxis und seit 10 Jahren lerne ich stetig über die Quantenheilhypnose dazu. Und ich hatte mittlerweile, ich habe mal irgendwann durchgezählt, ich glaube, es waren schon 2.500 Klienten, die da schon über meine Couch gerutscht sind. Und das Interessante ist, keine Sitzung ist wirklich wie die andere. Also wenn man da glaubt, ach ja, jetzt kenne ich schon alles, alles klar. Dann kommt wieder irgendein menschliches Ü-Ei und man sitzt da wieder und sagt, okay, kann man einen Erwachsenen holen? Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das hier einzuordnen habe. Also ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft. Aber da ich mit, ich glaube zumindest, großen Kollektiven arbeite, während ich die Hypnose eben leite, kommt dann Hilfe. Das ist Wahnsinn. Es kommt immer Hilfe und ich stelle dann doch die richtigen Fragen, sodass es weitergehen kann mit dem Ü-Ei, dem Menschlichen. Und interessanterweise, wenn ich mir die Sitzung später nochmal anschaue, da die ja alle auf Video aufgezeichnet werden, bin ich selbst überrascht an der einen oder anderen Stelle, was ich da eigentlich frage. Also, ergo gehe ich mal davon aus, dass ich während ich diese Hypnose leite, auch nicht immer so ganz astrein da bin. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Also ich glaube, dass da einfach auch so ein kleiner Channel-Prozess im Hintergrund abläuft. Nicht, dass ich mir dessen bewusst wäre. Ich habe immer das Gefühl, ich bin die ganze Zeit voll da. Aber da ich ja nach den Sitzungen überrascht bin über manche Fragen, die ich stelle, denke ich mal, warst du wohl doch nicht so ganz da und hast da einfach mal das gesagt, was dir übermittelt wurde.
Ja, mir geht's mit den Sendungen eigentlich auch so. Da wenn ich es mir nochmal anhöre, wundere ich mich da meistens oftmals auch. Was meinst du mit Ü-Ei oder Hü-Ei? Was?
Ü-Ei, ach so, entschuldige. Das ist doch das Wort für ein Überraschungsei. Was ach man so. Den Kindern gibt, ne? Außer aha, Schokolade.
Okay.
Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber
ja, okay,
gut. Jedes Kind kennt es und jede Mutter kennt es, weil die Finger danach immer alle voller Schokolade sind.
Alles
ja,
klar.
Ein Ü-Ei, ein Überraschungsei.
Ja, und genau, diese ganzen Sessions sind alle aufgezeichnet. Ich habe mir ein paar angeschaut, wir werden ein paar auch besprechen. Exemplarisch unter anderem die von Oliver Tappe, die war wirklich unglaublich, also ein derart arroganter Geist, also großartig.
Ja.
Und ja. Ich finde das extrem mutig von den Leuten, also ich würde das, also ich glaube sowieso nicht, dass die Quantenhypnose für mich was ist, ich habe der Kontrollverlust, der gefällt mir da gar nicht dran, aber das dann auch noch wirklich online zu stellen, wow, da muss man echt mutig sein, also dass man da, du machst es natürlich nur, wenn die
das gestatten.
Wenn die Leute das auch,
ja,
auch wollen, sonst dürfte das ja gar nicht. Aber mich wundert, dass das überhaupt wer macht. Also, dass überhaupt jemand, weil das ist ja dermaßen persönlich, was da teilweise passiert auch. Und die Person, die da in Hypnose ist, also die gebärt sich ja teilweise unglaublich. Und das dann wirklich quasi ins Netz zu stellen, wow.
Ja, viele tun das einfach, weil sie A, überzeugt sind und B, sagen, wenn es anderen hilft, dann soll es mir recht sein. Natürlich, ich sag mal so, ich habe Sitzung, da würde dir die Kinnlade runterfliegen. Also die stelle ich nicht also in die Öffentlichkeit, in dem Fall jetzt bei YouTube rein. A, würden mir das die Klienten nicht gestatten und das würde ich auch absolut verstehen, weil da wirklich sozusagen gewisse Entgleisungen schon stattfinden. Das Schöne aber ist, dass umso heftiger es wird, umso weniger erinnern sich dann die Klienten selber daran, weil ich glaube, dass die abgeschaltet werden. Ja, also da, du hast gerade gesagt, Kontrollverlust. Es ist eigentlich gar kein Kontrollverlust, wenn man es genau nimmt. Es sei denn, du wärst jetzt hier ein armes MK-Ultra-Opfer, dann wäre es Kontrollverlust. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Klienten, die zu mir kommen, keine MK-Ultra-Probanden sind. Das heißt, ein ganz normaler Mensch, der zu mir kommt und sich dahin legt, das mag vielleicht manchmal ein bisschen komisch wirken, wie ein Kontrollverlust, aber ist es gar nicht, denn das Unterbewusstsein, glaub mal, das monitorisiert mit und guckt und achtet darauf, dass das, was da geschieht, eben jetzt nicht zu deinem Nachteil ist. Deswegen habe ich auch nie Bedenken, egal wer sich dahin legt, dass, ich sag jetzt mal so ganz lustig, es hinterher schlimmer ist als vorher. Ne, das heißt, ich habe ja auch Klienten mit, ich sag mal, schulpsychologischen Befindlichkeiten.
Ja, da ist ja auch eine riesige Überschneidung zwischen, wie du sagst, schulpsychologischen Dingen und Dingen, die du jetzt Anhaftung nennst, beziehungsweise teilweise ist das stellenweise sogar fast nur ein anderer Name für irgendwelche Neurosen oder so. Kommt mir halt vor, ne?
Ja. Ja. Richtig, genau. Also viele der Klienten, ich sag jetzt mal zum Beispiel aus dem Bereich Schizophrenie, das ist ja sowieso eigentlich nur ein Überbegriff, sag ich mal, wenn wir ganz ehrlich sind, wo die Schulpsychologie eigentlich nicht wirklich weiß, was dahinter steckt. Die versuchen dann einen Schizophrenen medikamentös einzustellen, aber eigentlich kennen sie die Quelle nicht wirklich. So. Aber wenn ich da jemanden liegen habe mit dieser Diagnose, nicht alle, wohl bemerkt, nicht alle, das ist ganz wichtig, aber es gab wirklich schon einige, die einfach die berüchtigten Stimmen, mehrere Stimmen gehört haben und dann haben die bei mir gelegen, dann waren das im Grunde genommen nur Besetzungen, also Anhaftungen, Energien, die sich an ein menschliches System gebunden haben und da so ein bisschen ihr Unfug getrieben haben. Und nachdem ich die dann sozusagen entdeckt und erlöst habe oder denen einfach gezeigt habe, Mensch, ihr habt doch eine ganz andere Möglichkeit, was hängt ihr herum und nervt jetzt hier meinen Klienten? Wenn die sich dann darauf einlassen und gehen, in Anführungsstrichen, dann hört der Klient keine Stimme mehr. So. Wenn ich jetzt zu einem Schulpsychologen gehe und sage, hallo, guten Tag, schaut mal hier, was ich herausgefunden habe, dann würden die natürlich sofort sehr misstrauisch sein und mit den Augen rollen und sagen, ja, ist denn das verifizierbar? Und da es eben bei manchen Klienten klappt, aber bei anderen
wiederum nicht. Ja, durchaus auch zu Recht. Also ich meine, ich verstehe schon auch die Skepsis, weil ich meine, du hast natürlich, wie du gesagt hast, auch eine sehr große Verantwortung, weil du willst da im Unterbewussten von den Leuten
Nein! Ganz, ganz wichtig, ich wühle nicht im Unterbewusstsein. Ja, Tarek, ganz wichtig, das Unterbewusstsein monitorisiert mit, das passt auf, wie ein Luchs. Aber wo ich eigentlich wirklich drin rumwühle, ist eigentlich nur der telepathische Kanal, der bei dem Klient sozusagen auf Go steht, offen ist und ich ihn dann als ein Medium benutze. Ne? Wir hatten ja zu Anfangs Jane Roberts, die ein Volltrance-Medium war, also ein Somnambulist, so nennt man die, in der Fachsprache. Das heißt, da ist überhaupt kein Ich-Bewusstsein, was überhaupt irgendwas mitkriegt. Und dadurch können diese Menschen in ihrem medialen Kanal ganz rein und sauber sein. Weißt du, wie bei so einem Radiokanal, wie bei dir, wenn du jetzt drehst, dann kommt ja Rauschen. Und wenn du ein Stück weiter drehst, dann kommt ein ganz sauberer Kanal.
Naja, wir sind nicht wirklich im Radio, aber ja, früher war es so, ja.
Ja, genau,
wir streamen.
Jetzt mal so, wir drehen jetzt und dann ist da FM Crop und wenn du ein Stück weiter drehst, dann ist da, WDR 3. Ne? Und dazwischen ist ja so ein Rauschen. So, weil man muss den Kanal ja ganz sauber einstellen auf eine gewisse Frequenz. Und das mache ich sozusagen mit meinen Klienten, dass ich die, und das ist Hypnose, auf die richtige Frequenz einstelle und zack, dann haben wir eben diesen telepathischen Kanal ganz sauber und dann kann ich mit diesen Entitäten auch sprechen. Das hat mit dem Unterbewusstsein gar nichts zu tun. Das passt nur auf. Das monitorisiert und es kontrolliert. Und wenn es zu heftig werden würde, dann würde der Klient wieder ins Wachbewusstsein hochkommen und da wird dann auch nichts mehr weitergehen, egal was ich mache. Also ich habe überhaupt keine Kontrolle. Der Klient hat sie.
Ja, also trotzdem, in der klassischen Psychologie würde das jetzt einfach als Unterbewusstsein bezeichnet werden. Du differenzierst jetzt, und das ist ja schon mal interessant und das bringt uns jetzt eh schon näher an dieses Thema ran, zwischen quasi dem Unterbewusstsein des Klienten, seinem höheren Selbst etc. Das werden wir alles noch genauer beschreiben, was das ist. Und ja, Fremdentitäten. Und da wird es halt dann, wie man so schön sagt, geschmackig. Und natürlich auch kontrovers, ja. Also das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn es den Klienten nachher besser geht, na wunderbar, ist doch wurscht.
Ja. Also genau, das ist auch der Grund, warum ich weitermache.
Also wurscht ist es jetzt auch nicht, aber das ist ja der Grund, warum die zu dir kommen und warum du das machst. Und wir haben es eben schon erwähnt, die Quantum Healing Hypnosis Technik wurde von Dolores Cannon etabliert oder wie soll man sagen?
Genau. Genau, sie ist eigentlich die Mutter der Regressionshypnose, kann man sagen. Also sie hat das so richtig studiert und dann in ein sehr schönes, kompaktes System hineingeleitet und das lehrt sie ja dann oder lehrte sie. Sie selber ist ja schon verstorben, aber die Tochter macht das weiter, die Julia kennen. Also sie hat eigentlich das bisschen, was es zu ihrer Zeit gab, als sie angefangen hat, hat sie das bisschen so zusammengesammelt und dann Learning by Doing. Sie hat also ausprobiert und was gut war, hat sie behalten. Und was schlecht war, das hat sie einfach gelassen. Und dann kam irgendwann ihre ganz eigene Hypnose-Technik dabei rum. Und sie ist wirklich die Mutter aller Regressionshypnosen. Also das Rückführen in ein anderes Leben, das haben wir ihr zu verdanken, dass das so weltweit sich gut etabliert hat. So, das ist ihrs. Mit Anhaftung, da hat sie nichts zu tun gehabt. Das war nicht ihrs. Das ist jemand anderes gewesen.
Genau, über den werden wir dann auch noch sprechen. Das war nämlich
William Baldwin.
Genau, William Baldwin. Ein Theologe, oder?
Mhm, auch. Auch? Ja, genau.
Genau, also später hast du dann eben in deiner Arbeit deine Praktiken um die Praktiken des US-Psychotherapeuten und eben Theologen William J. Baldwin erweitert und er hat die Spirit Releasement Therapy gegründet, um gezielt an der Ablösung von Fremdenergien zu arbeiten. Also er hat dann schon wirklich...
Genau.
Aha. Und so, ja.
Er hat das Spirit Releasement Therapy ins Leben gerufen. Genau, da ging es wirklich nur um die Ablösung von Fremdenergien. Also der hatte so einen schönen Spruch, den fand ich ganz toll, der hat mich sofort gecatcht. In Englisch wäre es jetzt, is it emotional depression or spirit possession? Ne? Ist es also eine emotionale Depression, also die Befindlichkeiten, die wir haben, oder ist es eine Besetzung eines Geistes? Weil er die gleichen Erfahrungen gemacht hat, dass er eben Menschen auch in die Heilung führen konnte, dadurch, dass er eben diese fremden Energien entdeckt hat, mit denen kommuniziert hat, und zwar sehr sanft zunächst. Da kommen wir später nochmal zu dem nicht so sanften. Aber das war sein Grundtenor. Ja, wir dürfen nicht auf eine Anhaftung draufhauen und sie verjagen, so wie das der Katholizismus macht. Weiche, ne? Du böses Wesen, du Satan, du. Sondern er hat gesagt, wir müssen, da sie alle Bewusstsein haben, und da gebe ich ihm absolut recht, fragen.
Jetzt brichst du gerade ein bisschen weg. Hast du dich bewegt? Weil wir haben da ein Verbindungsproblem, Betty. Hallo? Ach, hey. Betty, hörst du mich? Ah, jetzt ist sie draußen. Oje. Okay. Also gut, ich spiele jetzt ein Liedchen und dann schauen wir, dass wir die Betty wieder ans Rohr holen. So, und genau zum Ende der Nummer habe ich Betty jetzt auch wieder in der Leitung. Hallo Betty.
Oh, da bin ich wieder.
Da bist genau. Du wieder.
Da so. Bin ich wieder, genau. Ich habe jetzt die Musik gehört.
Du hast die Musik gehört, das ist gut, ja. So, gut. Also wir waren bei, also wir sind jetzt bei Telefon, bitte die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen, aber irgendwie die Online-Verbindung, die wollte jetzt nicht mehr. Genau, wir waren jetzt also gerade bei, wie hieß der Mann jetzt nochmal schnell?
Der hieß William G. Baldwin,
genau, und den energetischen Anhaftungen.
Genau, ja. Also er hat festgestellt, dass man mit diesen energetischen Anhaftungen, da sie ja Bewusstsein haben, wie eigentlich ja alles, dass man mit denen sprechen muss, dass man denen Fragen stellen sollte, warum sie da sind, warum bei dem Klient. Und warum sie nicht in ihr wahres Zuhause zurückgekehrt sind nach ihrem Tode. Und der Katholizismus zum Beispiel, also der typische katholische Exerzismus, der geht ja ganz brutal mit diesen Anhaftungen vor. Egal wer, was, alles ist satanisch und alles wird beschimpft und aufs Übelste eben versucht, aus dem Energiefeld zu entfernen als Menschen. Und das fand er nicht gut. Und somit hat er seinen ganz eigenen sanften Exorzismus entdeckt, etabliert und ja, in einem wunderschönen großen Buch, das auch SRT heißt, also Spirit Releasement Therapy, ein Arbeitsbuch sozusagen, ein Manual, hat er das alles niedergeschrieben und das habe ich gelesen und ja, all das umgesetzt, was er da vorschlägt. Und siehe da, merkte, dass ich damit wirklich erfolgreich wurde. Und noch bin, sagen wir mal so.
Und der Erfolg, wie misst du den?
Den Erfolg messe ich dadurch, dass ich eben diese Anhaftung A lokalisiere, B mit ihnen kommuniziere. Und ich sag jetzt mal in 95% der Fälle auch animieren kann, den Wirt, also meinen Klienten zu verlassen. Und dann bekomme ich natürlich Rückmeldungen von den Klienten, dass eben Befindlichkeiten auf emotionaler oder körperlicher Ebene weg sind oder auch mentaler Ebene.
Also Erfolg misst du dann an Feedback der Leute, die
ja,
da eben
kann ich ja auch nur.
Zu dir genau. kommen, ne?
Genau.
Wann kommt eigentlich jemand zu dir? Ist das.
Wann kommt jemand zu mir?
Kommen da auch Menschen aus Neugierde oder ist das eigentlich immer ein irgendein schwerwiegendes Problem, das die haben? Oder was sind denn so die Gründe, warum die Menschen zu dir kommen?
Also, das ist ganz unterschiedlich. Es kommen Menschen, wie du schon gerade sagtest, wirklich aus reiner Neugierde zu mir. Es kommen Menschen mit starken psychischen, körperlichen oder mentalen Befindlichkeiten zu mir. Und es kommen Leute zu mir, die zum Beispiel das Gefühl schon von alleine haben, dass da etwas ist, was da nicht hingehört. Also die da so ein ganz starkes inneres oder einen starken inneren Zugang zu sich haben und wissen, ich schleppe da irgendwas mit mir rum, das nicht zu mir gehört. Und das sind interessanterweise sogar sehr viele Menschen aus dem
Osten, also ich sag jetzt mal so Muslime zum Beispiel, für die sind Anhaftungen ein ganz normaler Gegenstand in ihrem Leben. Also Gegenstand ist jetzt das falsche Wort, aber ich sag mal in ihrem Glaubens, wie sagt man, in ihrem Glauben ist die Fremdbesetzung fest integriert. Also bei uns im Katholizismus zwar auch, aber das spielt eher so eine nebensächliche Rolle und ist so in der modernen Zeit so ein bisschen verdrängt worden. Ne? Wer will sich denn damit noch auseinandersetzen, dass jetzt ein Mensch eine Anhaftung oder eine Besetzung haben kann? Obwohl Jesus darüber redet, ganz deutlich, ganz klar.
Ach so?
Ne? Durch die Bibel verteilt, findest du viele, viele Anmerkungen zu Anhaftungen. Aber
kannst du da ein Beispiel nennen? Das habe ich noch nie gehört. Kannst du da irgendein Beispiel
nennen? Ein Beispiel nennen? Ja, kann ich. Da muss ich allerdings jetzt mal eben hier kurz rumlaufen. Ich hoffe, die bleibt hier, unsere Verbindung.
Na, lieber nicht, dann, wenn du irgendwo anders hingehen möchtest, dann bleib lieber da, wo die Verbindung gut ist. Das ist echt wichtiger.
Nein, ist alles gut. Ich hab's schon in der Hand.
Okay.
So, ich muss nur einmal kurz dahin klicken. So, weil ich natürlich diese Dinge auch nicht alle auswendig kann, ne?
Ja, ist klar.
So. Ja, das ist also immer ein Gegenstand in meinen Ausbildungslehrgängen. Da erwähne ich das natürlich, ne? Wie alt das eigentlich schon ist und dass Jesus schon darüber gesprochen hat.
Und in deinem Buch gibt es ja auch ein Beispiel von Kairan / Oma.
Von Kairan.
Kairan, ne? Genau. Also im Buch im Spiel der Besetzung. Und das ist schon heftig.
Ja, das war die Meistersitzung, genau.
Ja, ja.
So, bist du bereit?
Ja.
Dann haue ich mal eben kurz raus. Also, das erste Buch, das über diese Besetzung berichtete, war die Bibel selbst. Im Kapitel Matthäus 10,1 heißt es, Jesus gab seinen 12 Jüngern Macht über unreine Geister, um sie auszutreiben. Weiter heißt es im Kapitel Markus 1,39 und er predigte und trieb den Teufel aus. Im Kapitel Lukas 8,27-33 begegnete ihm ein Mann, der hatte Teufel von langer Zeit her. Denn er gebot dem unsauberen Geist, dass er von dem Menschen ausführe. Da fuhren die Teufel aus von dem Menschen. Also das geht jetzt noch weiter und würde den Rahmen sprengen.
Ja, aber es ist eigentlich
etliche Kapitel.
Ja, es ist ja eigentlich eh klar.
So er das erwähnt.
Ja. Und eigentlich auch klar, weil der Exorzismus ja ganz groß ist in der Kirche. Und das ist ja schon erwähnt. Ne? Also du machst ja sowas wie einen sanften Exorzismus. Okay, aber es war mir nicht so bewusst, dass das wirklich in der Bibel so, das ist ziemlich eindeutig, ja? Die Zitate, die du jetzt genannt hast, erwähnt wird. Interessant. Und jetzt vielleicht nochmal zurückkommen auf Canon, ja, die jetzt mit Anhaftungen nicht so richtig gearbeitet hat, aber du hast ja vorher auch erwähnt, also ein Psychologe würde da sofort fragen, wie man das, ob du das verifiziert hast und wie man das verifizieren kann und so weiter. Canon hat ja zum Beispiel dann diese Hypnoseerzählungen stets recherchiert dann auch. Das heißt, die hat dann. Also bei ihr ging es jetzt um Rückführungen. Ja. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt wirklich vergangene Leben sind, aber wo Menschen halt, keine Ahnung, an irgendwas da andocken und Dinge erzählen, die halt jemand vor Hunderten, Tausenden oder was auch immer Jahren erlebt hat und die sie belasten, warum auch immer. Ja. Und Canon hat dann quasi verifiziert, wenn der jetzt zum Beispiel beschrieben hat, ja, war der und der 1830, lebt in London und so weiter und starb, keine Ahnung, am Zugunglück, dann hat sie versucht, das nachzuvollziehen mit Zeitungsberichten oder was auch immer? Kann man sich das so vorstellen?
Nicht nur Zeitungsberichte, ja, sie ist richtig, also damals gab es ja noch nicht das Internet wie heute und sie ist dann immer in die Bibliothek gegangen und hat sich entsprechend dann eben, ja, Informationen gesucht, die das verifizieren konnten, was ihre Klienten in der Hypnose erzählt haben, als die dann in einem anderen Leben waren. Ja, das hat sie gemacht. Da war sie ganz groß drin. Und es gab auch keine andere Möglichkeit zu ihrer Zeit der Praxis. Ne? Genau, also ich kann das nur teilweise. Und sie sagt auch, wenn man bei ihr die Ausbildung gemacht hat, das kann man jetzt nicht mit jeder Sitzung machen. Das geht einfach nicht. Du brauchst zum Beispiel einen Klienten, der eben so ein Somnambulist ist, also der in der tiefsten Trance einer Hypnose überhaupt sein kann, so dass das wirklich ungefiltert, ohne das Ich-Bewusstsein durchkommt. Und dann kannst du schauen, ob du da noch irgendwas findest, was das verifizieren könnte.
Okay.
Aber die meisten Klienten, die ich habe, sind keine Somnambulisten. Somnambulisten sind rar gesät. Also das ist so, ich sag mal, von 100 Klienten sind es vielleicht 2, die somnambul werden. Die anderen gehen nicht in eine Tieftrance, was sie auch nicht müssen. Also für diese Arbeit musst du nicht in die Tieftrance gehen. Nur wenn du dann somnambul bist, dann ist es natürlich ganz absolut rein und sauber. Also da funkt nicht ein bisschen das Ich bin dazwischen. Weil das Ich-Bewusstsein, musst du verstehen, das monitorisiert diese Sitzung mit. Die Leute denken ja immer, die legen sich bei mir hin und dann mache ich 1, 2, 3, mache irgendwas und dann sind die weg. Und später sage ich 3, 2, 1, kommt zurück. Die kommen wieder hoch und sagen, ja, war was? Ne? Ja, der Somnambulist, der sagt das. Aber der Rest meiner Klienten sagt eher, boah, heftig. Was war das denn? Oder, das war ja mal ein Ritt. Oder, war das jetzt echt, Betty? Also das kommt auch oft, dass das dann sofort wieder alles in Frage gestellt wird. Na, also die kriegen das schon mit. Du monitorisierst, also dein Verstand, dein Tagesbewusstsein ist zwar etwas abgesenkt in seiner Leistung, ne, wie bei so einem PC, aber es kriegt das schon mit. Das Interessante ist aber, sollte eine Entität oder eine Persönlichkeit sprechen, das kannst du dann nicht mehr manipulieren. Also das, was jetzt eine Anhaftung oder aber auch einfach nur, gehen wir jetzt mal in ein anderes Leben zurück, diese Persönlichkeit aus dem anderen Leben sagt, das kannst du, der da liegt, nicht beeinflussen.
Warum nicht?
Das ist das Interessante.
Warum nicht? Ja,
das ist eine gute Frage. Kannst du sie mir beantworten?
Nein.
Genau. Warum nicht?
Ja, aber woher willst du das wissen, dass das nicht beeinflusst ist?
Weil, ach so, ja, natürlich. Weil die Klienten hinterher selber immer erschrocken sind, was sie da eigentlich sagen. Und sehr oft auch sagen, Betty, das war echt abgefahren. Also ich habe das schon mitgekriegt. Aber wenn jetzt ne XY, wenn der oder die was gesagt hat, ey, ich konnte das echt nicht anders sagen. Ich habe sogar manchmal gedacht, ja, was sag ich denn da jetzt gerade eigentlich? So wie der Olli, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mich ja, also liebevoll seine Entität mich ja so ein bisschen beleidigt hat und mich
als meint, die Entität hat, ja genau, und nicht wie er es sagt, das ist so wunderbar hochnäsig, nämlich einfach nur, du bist eine Schwätzerin.
Ja, ich bin eine Schwätzerin, genau. Und da kamen noch so ein paar andere Kleinigkeiten, ne, gegen meine Person, die da geschossen wurden, aber der Olli hat sich danach natürlich entschuldigt und tut es heute noch und er sagt, das war ich nicht.
Ja, das ist interessant.
War er auch
ja,
nicht.
Das ist interessant, ne? Weil das ja. Okay. Weil,
ja, und Olli ist ja auch sehr, sehr grounded. Also der ist ja auch jemand, der gut recherchiert und guckt und überprüft sich selber den Bewusstseinszustand. Aber er sagt nein. Also das konnte er nicht manipulieren. Ging nicht. Was rauskam, kam raus. So. Und das ist nicht Olli gewesen.
Ja.
Man hört es auch an der Stimmlage.
Ja, man hört es an der Stimmlage, man sieht es auch ein bisschen an seinem Gesicht, bete ich mir ein. Also das wird
ja,
irgendwie
das
so,
war wie eingefroren.
Es wird so lang und fad und dann, wenn er wieder da ist, dann hat er wieder ein bisschen mehr Leuchten und Farbe genau. Und so. Ja, ist schon sehr spannend. Er war da aber ziemlich weggetreten, oder? Also das ist ja online auch dieses Dings. Ich meine, wir reden dann eh später noch über die Beispiele, aber er war da ja ziemlich weggetreten, ne?
Ja, er war ziemlich tief in der Hypnose. Also ich würde auch schon sagen, an der Schwelle zum Somnambulismus, weil er das natürlich durch die außerkörperlichen Projektionen, ist er das gewohnt. Also sein Tagesbewusstsein sagt, ach so, ja, alles klar, ich gehe mal auf die Seite. Okay, macht ihr mal.
Das ist so irre.
Auf aber es gibt.
Ja, aber das ist, also ja? Das meine ich mit Kontrollverlust, ja, wenn man auf die Seite geht und die mal machen lässt. Also das ist Kontrollverlust. Das ist fast die Definition von Kontrollverlust.
Ja, aber was verlierst du denn?
Naja, die Kontrolle über deinen Körper. Der spricht plötzlich Dinge, die du, wie du selbst sagst, nicht kontrollieren kannst. Das ist Kontrollverlust.
Ja, aber das war ja vorher auch schon da, nur dass du es nicht wusstest.
Ja.
Genau das hole ich ja gerade dann an die Oberfläche. Also im Grunde genommen, die Anhaftung ist ja nicht in dem Moment da, wo ich sage, Kuckuck, sondern die ist ja schon ganz lange, also teilweise seit der Kindheit schon bei den Leuten. Ich bin nur die Stimme, die von außen, mal so betrachtet, jetzt mit denen spricht. So. Mhm. Aber ja, du könntest natürlich jetzt sagen, ich will das gar nicht wissen, dass da jemand bei mir ist. Und deswegen siehst du das dann als Kontrollverlust. Aber eigentlich ist der, die das ja sowieso die ganze Zeit da und wirkt im Hintergrund.
Was auch ein Kontrollverlust ist eigentlich, ne?
Ja, genau. Mhm. Nur es wenn's kommt so dann ist, hoch in dein Bewusstsein.
Ja.
Und ich versuche die natürlich dann auch dazu zu bewegen, zu gehen. Das ist ja meine Hauptpräferenz da, ne? Zu sagen, hör mal, du hast Optionen, warum bist du hier? Ja. Die wissen das ja nicht anders. Also sie sind jetzt die wenigsten wirklich, wirklich garstig und bösartig. Also wirklich die wenigsten. Ne? Wie jetzt zum Beispiel so ein Kairan, das hast du ja gelesen, da diese eine Sitzung. Das würde ich jetzt schon wirklich als eine sehr arglistige, bösartige Anhaftung deklarieren. Aber das ist seltenst.
Der wirklich. Hat dich ja sogar also, angespuckt ist, einmal, oder?
Ja.
Also da denkt man dann ja, wirklich ein bisschen an der Exorzist, an diesen Film. Ne? Also.
Ja, er hat auch sein was hat er denn da angehabt? So ein Muskelshirt, das hat er sich auch zerrissen. Also er war ziemlich dagegen zu gehen, sagen wir mal so. Und ich musste dann das Kollektiv des Erzengel Michael anrufen. Und als dieses Kollektiv ins Spiel kam, da ist er dann so wehrig geworden. Ne? Also das hatte eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich habe nur mir die Hilfe geholt, die ich nach anderthalb Stunden wirklich liebevoll einredend auf dieses Wesen. Ich war dann so müde und habe gesagt, so pass auf, jetzt, du kriegst jetzt einen Sparring-Partner. Ich rufe jetzt mal das Kollektiv von Erzengel Michael und dann kannst du da mal genauso wütend sein und mal schauen, was dir das bringt. Und dann ist er wirklich, hat er ja nur gesagt, oh oh. Und dann ging's ab. Das war für mich eine ganz, ganz interessante Erfahrung, weil ich nie wusste, was ist eigentlich ein Engel? Also ich weiß, viele reden darüber, aber ich konnte mir unter dem Engel selbst nie was vorstellen. Also das höchste der Gefühle war für mich, dass das eigentlich extraterrestrische sind. Ne, die dann eben fehlinterpretiert damals durch die Menschen als Engel bezeichnet wurden.
Ja, so einfach ist es wohl nicht.
Ja. Nein, es ist so ein Jein. Also es gibt natürlich schon, für mich sind Engel im Grunde genommen schon sehr hochschwingende Entitäten. Es gibt ja auch extraterrestrische Entitäten, die hochschwingend und sehr liebevoll und freundlich sind. Also wo ist jetzt der Unterschied? Aber ich habe dann durch das Channel-Material von Carla Rückert, also das Gesetz des Einen heißt das, The Law of One, da habe ich dann eine sehr schöne Erklärung bekommen, was aus deren Sicht, die übrigens auch extraterrestrische sind, was aus deren Sicht Engel sind. Mutmaßliche Engel sind, genau, ja. Und da konnte ich dann was mit anfangen, ne? Dass das eigentlich ein Gruppenbewusstsein ist, ein riesengroßes Kollektiv. Es ist gar nicht ein Engel, also der Erzengel Michael, das ist jetzt nicht eine Entität, die da steht mit seinem Schwert, sondern es ist eine ganze riesengroße kollektive Gruppe. Also so groß muss man sich vorstellen von Hunderten von Planeten und deren Bewohnern zusammen, die aufgestiegen sind, also die sich weiterentwickelt haben in, wie sagt er, die sechseinhalbste Dichte oder Oktave und sich dann ganz natürlich zusammentun. Also das Bedürfnis ist dann, aus dem Individualismus rauszugehen, wo wir uns jetzt gerade befinden, sondern ein Kollektiv zu werden. Und das geht dann so weit, dass die sogar die Wächter von ganzen Sonnensystemen werden. Also so groß ist eigentlich, ja.
Sind wir wirklich in unglaublicher Science Fiction. Also ja, und da sieht man dann eh schon, also Erzengel Michael, da wird es ja auch einigen die Nägel aufstellen. Also es gibt da zum Beispiel eine Kirche in der Südsteiermark, wo ich schon mal war, die ist dem Erzengel Michael gewidmet. Da sieht man dann diese furchteinregende Figur mit dem Schwert. Finde ich, ja, total schräg, muss ich sagen. Ich höre das nicht zum ersten Mal. Ich habe das immer wieder gehört, also zum Beispiel von der Nicola Wohlgemuth, die sagt dann auch manchmal so aus, also wenn sie reicht, dann holt sie den. Und das ist dann irgendwie so da, ja, keine Ahnung, was ist das? Die Karma Police oder was? Also
und ja, ich habe ein anderes Wort. Ich sage immer Generalschlüssel.
Ja.
Also diese Erzengel-Energien, wenn das schon Wächter von ganzen Sonnensystemen sind, dass da alles so im Lot bleibt, sagen wir mal so, in diesem lustigen, illustren Garten der Schöpfung, dann kommen die, wenn du die anrufst, und wirken. Ich habe aber gemerkt, die kann man nicht einfach so rufen wie so einen Bediensteten und sagen, so, jetzt komm mal her und hier nimm mal diese doofe Anhaftung mit, die ist frech und die will nicht, sondern ich muss schon vorher mit diesen Anhaftungen kommuniziert haben. Das heißt, ich muss denen erklären, dass sie einfach eine Möglichkeit haben, sich anders zu entscheiden. Und wenn sie das dann nicht wollen, heißt das ja in der Umkehr, ich möchte meinen Wirt, also den Menschen, an denen ich mich gehängt habe, bewusst Schaden zufügen. Ja, und dann kannst du die rufen und dann kommen die auch und dann geht's ab.
Ja, das ist sehr also schräg. Vor allem, wer ist das wiederum und was richten die dann wieder an, wenn man das jetzt überhaupt quasi für bare Münze nimmt? Aber ja, okay. Kratzbaum fragt, wo ist diese Kirche? Ich weiß es jetzt nicht, ist irgendwo in der Südsteiermark. Aber du kannst mir gerne eine Mail schicken, dann schicke ich dir das. Es fällt mir jetzt nicht ein, wo das jetzt genau ist. Ja, sehr, sehr schräg, ja. Ich meine, ich habe ja auch sowas ähnliches. Ein Mindwalk, also die Stammhörer der Sendung kennen das eh, Ulrich Kramer, wo man halt auch, da ist man aber nicht in einem Trance-Zustand, aber ich habe das einmal gemacht, einfach weil ich neugierig war. Und das ist dann auch so, man fängt dann auf einmal irgendeine Geschichte zu erzählen dann und denkt sich dann, was rede ich da? Ja. Aber irgendwie ist es dann so stimmig und irgendwann berührt dich das dann auch so emotional, was du da daher plapperst. Das hat mich dann überzeugt, meine eigene Reaktion darauf. Weil wenn ich jetzt nur irgendeinen Blödsinn erzähle, dann berührt mich das nicht. Aber da kommt man eben auch jetzt nicht in einen Trance-Zustand, aber und gut, da gibt's noch mehr dazu zu sagen. Und ich sage jetzt ja nicht, dass diese Techniken entwickelt irgendwie groß was miteinander zu tun haben, aber irgendwo läuft es dann doch aufs selbe hinaus. Und das finde ich, und da
ja, gibt's aber ganz, sagst du was ganz Wichtiges, Tarek, du sagst was ganz Wichtiges, denn das ist eine Kernaussage von Dolores jetzt wieder, zu der Frage, ja, habe ich mir das jetzt nicht nur eingebildet?
Ne? Ja, natürlich.
Hab mir da jetzt einfach eine nette,
jeder
kleine
vernünftige
Geschichte
Mensch
erzählt.
Sagt sofort, das kann ich mir doch nur eingebildet haben, wenn er plötzlich davon zu plappern beginnt, dass er da auf irgendeinem Raumschiff ist und abstürzt und bla. Ne?
Also, genau. Der Indikator aber ist der wichtigste: Emotionen, Gefühle und natürlich, der Körper hat ja auch ein Mitspracherecht, die Reaktionen des Körpers. Wenn ich jetzt einen Klient da liegen habe und der ist in einem anderen Leben und da passiert wirklich was Traumatisches, ne? Mord oder das ganze Dorf wird gerade abgefackelt, die Frau wird gepfählt vor seinen Augen. Also ich bin jetzt mal bewusst dramatisch. So, und der stirbt jetzt auch. Wenn das ein Klient durchlebt und weint und schwitzt und der Körper sich krümmt, dann ist das nicht mehr eine nette Geschichte oder eine unnette, die du dir da erzählst, sondern dann sind das Zellerinnerungen. Und das ist der Unterschied, woran du Fantasy erkennst, weil da würde, ich sag jetzt mal, da würdest du nicht hingehen, du würdest dir selber in deinem Körper keine Schmerzen zufügen oder sehr eigenartige Reaktionen. Und da könnte ich dir also ein ganzes Pamphlet vorlesen, was da in meinen Sitzungen manchmal passiert, an Körperreaktionen. Und du würdest auch nicht weinen oder schreien oder was auch immer. Und das ist auch das, was die Klienten hinterher dann so überrascht, dass die sagen, ey Mann, ich habe ja richtig hier, ich habe was richtig miterlebt. Gott, ist meine Schminke verschmiert? Also die Frauen dann? Ja, weil die sind dann total erschrocken über ihre Emotionalität und über das, was der Körper signalisiert hat. Und dann komme ich wieder auf meine Superlehrerin zurück, die gute alte Dolores, die sagte, ja, das sind Zellerinnerungen. Und die sind in jedem von uns abgespeichert und abrufbar. Und wenn die abrufbar sind und wir die nochmal durchleben, dann nur dann, weil die immer noch sozusagen wie so ein stagnierender Block in uns liegen, also so dormant, ne, so schlafend. Und durch die Hypnose gehen wir dann halt leider, ist dann halt so nochmal in diese traumatische Situation. Sie wird nochmal durchlebt, aber auch transformiert und dann ist es raus aus dem Zellbewusstsein. Und das ist das Tolle an dieser Arbeit. Es ist einmal ein kleiner Schreckmoment oder auch ein längerer, aber danach ist das dann auch raus. Und dann kann dein Körper heilen und deine Emotionen und auch deine Gedanken, ne, das gehört ja alles zusammen, die drei Sachen. Und dann kriege ich eben auch die Rückmeldung.
Ja, wirklich sehr spannend. Rimski fragt, war da schon mal ein echter Dämon anwesend? Ich weiß nicht, wie man das erkennen soll, aber ja, kannst du was mit der Frage anfangen?
Ja, das war die Sitzung, die ich auch transkribiert habe in dem Buch. Genau. Das würde man als Dämon bezeichnen.
Und was ist das?
Der junge Mann, was das ist? Was ein Dämon ist?
Ja.
War das jetzt die Frage?
Ja.
Ah, okay. Was ist ein Dämon? Also, in dem Fall, ich nehme jetzt mal diese Sitzung, weil die habe ich aus erster Hand erlebt. Das war ein Mann, ein alter Perser. Also mit alt meine ich nicht, dass diese Entität alt war, sondern mit alt meine ich, die kam aus dem 13. oder 14. Jahrhundert.
Also diese Besetzung war der alte Perser.
Die Besetzung. Ja. Wir nennen ihn jetzt des Namens Kairan, hieß er ja. Und da war zum Beispiel von wegen verifizieren, die Mutter des Klienten, die hat recherchiert, also mein Klient war ja Türke, und die türkische Mutter hat recherchiert und hat mich dann 3 Tage später angerufen und gesagt, Mensch, der Name Kairan ist wahrlich ein uralter persischer Name, der heute, kein Kind heißt mehr heute so. Aber sie hat es über die Recherche rausgefunden. So, und Kairan, dieser Perser, der war halt Krieger und der hatte eine wunderschöne Frau namens Selopia, wo ich sofort rausgehört habe, das ist nicht persisch, das muss griechisch sein. Jetzt war das große persische Reich, aber, also, nee, anders. Griechenland gehörte nicht dazu, zu seiner Zeit. Und das heißt, er hatte also eine Frau, die jetzt nicht Perserin war, die Griechin war. Und die Sippe, also die Familie des Kairans, die, naja, sagen wir mal so, hat sie nicht akzeptiert und hat sie als Hexe beschimpft. So war das halt damals. Und das Endresultat war, dass Kairan zwar mit seiner Frau und sogar den Kindern bei dieser Sippe in Persien gelebt hat, aber eines Tages nach Hause kam, also geritten kam, weil er war halt Krieger von Beruf sozusagen. Er kam also zurück von einer Schlacht und als er auf den Hof geritten kam, wo die Sippe gelebt hat, also Vater, Mutter, Tanten, Onkel, Brüder, Schwestern und so weiter, da brannte seine Frau, seine schöne Selopia, lichterloh. Die haben sie nämlich auf den Scheiterhaufen gesetzt und einfach angezündet. Und das hat er eben mitbekommen. Nicht mitbekommen von Anfang an, sondern das war dieser Zeitpunkt, er kam zurück und sie brannte schon. Ja. Das war für ihn natürlich hochtraumatisch und er hat natürlich versucht, sich zu retten, was aber nichts mehr brachte. Seine Brüder haben ihn dann festgehalten, haben ihm noch die halbe Zunge rausgeschnitten und irgendwie, glaube ich, noch ein, zwei Finger abgehackt oder so, also ganz brutal, haben ihn auf sein Pferd gesetzt und gesagt, du gehst jetzt und du kommst nie mehr wieder. Wir verweisen dich sozusagen dieser Sippe hier. Das muss er dann überlebt haben, also die körperlichen Wunden meine ich jetzt. Aber wie fühlt man sich, wenn man von seiner Familie verraten wird und seine große Liebe verloren hat? Müssen wir nichts zu sagen. Natürlich waren die Emotionen nur noch niedrig schwingend, Wut, Rache, Trauer, alles war dabei. Er ist dann, nachdem er die Wunden überlebt hat, nachts zurück und wollte seine leibliche Familie, die das ja gemacht haben, morcheln. Des Nachts. So, und dabei ist er dann selber von einem seiner Brüder erstochen worden. Also da hat er dann den wahren physischen Tod erlebt. Er hat dann seinen Körper verlassen und ist mit diesen niedrigen Emotionen von Rache, Wut und Trauer natürlich nicht ins Licht gekommen, wie wir das immer so schön sagen, in die höheren Astralebenen, sondern er ist direkt in die unteren Astralebenen abgesackt. So, da, wo eben auch andere verstorbene Seelen, die traumatisiert vor allen Dingen verstorben sind und ihren niedersten Emotionen noch anhaften, also selbst, die landen dann entsprechend auch in diesen Welten, also in diesen unteren Welten, die wir ja dann zum Beispiel Fegefeuer oder Hölle nennen würden. Ne, das ist auch eine kollektive also Ansammlung.
Christen würden das so nennen.
Die Christen würden das so nennen, ja. Genau. Ich sage das ja nur, um so ein Bild zu geben, was ich jetzt meine mit höheren Astralebenen und unteren Astralebenen. Also in der Bibel nennt man das dann eher die Vorhölle, Hölle, wie auch immer. So, und die oberen Astralebenen, das wäre dann der Himmel. Also Chiron ist natürlich nicht in den Himmel aufgestiegen, also nicht mit diesen Emotionen und dieser Wut, sondern natürlich runtergeplumpst. Und hat dann sich bei meinem Klienten, jetzt zwar Jahrhunderte später, aber Raum und Zeit existiert da einfach nicht mehr. Wenn du die Physis verlässt, Tarek, dann greifst du nicht mehr auf Raum und Zeit zurück. Na, frag mal einen Astralreisenden, ja, wie lange warst du denn unterwegs? Dann kann der dir auch keine Zeiteinheit mehr nennen. So, also hat er sich an meinen Klienten gebunden. Da war er ziemlich jung, also mein Klient war ziemlich jung, also der Türke, der dann da auf meiner Couch lag. Und Gott sei Dank somnambul war und nichts davon mitgekriegt hat. Oder die haben den abgeschaltet, kann auch sein. Also das Unterbewusstsein, dass er das also nicht direkt miterlebt, was ich dann mit ihm erlebt habe. Ja, und der hat dann meinen Klienten sozusagen besetzt und hat natürlich nichts, also nicht wirklich Gutes hervorbringen können. Und das Resultat war, dass mein Klient dann sozusagen dem Drogen- und Prostitutionsmilieu anheimgefallen ist, einer sehr großen Stadt, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Und ja, eigentlich mit seinem 14. Lebensjahr an so ein Underdog wurde. Und entsprechend auch viel Drogen konsumiert hat, was übrigens immer eine Tür und Tor weit aufmacht für Anhaftung. Ja, und dann entsprechend natürlich auch so ein Leben gelebt hat in Gewalt und ja, genau den Emotionen, der auch Chiron anheimgefallen ist. So. Und woran habe ich jetzt erkannt, dass er eher dieser dämonischen Kategorie zuzuordnen war, das habe ich daran erkannt, dass mein Klient in dem Moment, wo er in die Hypnose gegangen ist, seine Augen aufmachte und die Augen waren komplett weiß. Nicht schwarz, wie in den Hollywood-Filmen, sondern weiß. Also der Augapfel war komplett weggedreht. Und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn dich dann auf einmal jemand wirklich mit offenen Augen, also Augen auf, anschaut und die Augen aber weiß waren. Ja, und er hat halt, wie gesagt, auch gespuckt und mich angerotzt und die Stimme war auch sehr heftig. Also das war, da war so viel Dunkelheit und Frustration und Wut und Aggression und Garstigkeit. Und er hat ja auch immer gesagt, das ist mein Junge, du kriegst mich hier nicht weg und so. Also daran habe ich erkannt, sagen wir mal so, dass der aus den unteren Astralebenen war und nicht jetzt, ich sag mal, aus einer eher neutraleren Zone hier der Erde, weil hier bleiben ja auch einige hängen, sondern der ist wirklich runtergefallen, ne, wie der Fall der Engel. Ja, und der war überhaupt nicht, also den konnte ich überhaupt nicht überzeugen, was sehr typisch ist für die Wesen aus den unteren Astralebenen. Aber als ich dann, wie gesagt, das Kollektiv des Erzengel Michael zu Hilfe gerufen habe, da wurde dann Kairan von seinen eigenen Anhaftungen befreit. Also das, ich weiß, es wird jetzt kompliziert, aber ich erkläre es dir jetzt eben mal so, wie es eben war. Und als diese eigenen Anhaftung, also auf gut Deutsch, eine Anhaftung hat Anhaftung, als die weg waren, da auf einmal hat er mir zugehört. Ja, also er war ja auch schon manipuliert, wiederum von anderen Wesen, die sich auch an ihn gebunden haben. So, und dann hat er mir zugehört, dann wurde er weich, zugänglich. Er ist ja irgendwann mit seinem Oberkörper hoch und landete dann mit seinem Kopf auf meinem Schoß, sprichwörtlich. Und ich habe dann seinen Kopf gestreichelt und habe gesagt, es ist doch nur Liebe, die du suchst. Nicht die Dunkelheit, die Liebe. Und dann hat er mir endlich zugehört. Das hat er vorher überhaupt nicht gemacht. Er hat mich nur beschimpft, aber in einer Tour. Also da war Olli gar nichts gegen. Ne? Du hast das Transkript ja gelesen.
Die Sitzung ist nicht irgendwie online, ne? Also die ist nicht.
Nein, die ist nicht online und das verstehe ich auch. Also die Sitzung, ich zeige die meinen Schülern, also nur natürlich nur einen Ausschnitt daraus, damit sie wissen, was unter anderem dann auch mal auf sie zukommen könnte. Aber die ist nicht online, weil der Klient das nicht wünscht, was ich verstehe. Und es wäre auch, ich glaube, eher abschreckend für viele. Also da würden die sagen, oh Gott, das mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Ne? Es ist ja auch sehr, sehr, sehr selten, dass es so heftig wird. Also da hatte ich jetzt in 10 Jahren vielleicht 3 Mal so Kandidaten. Und die anderen waren alle, ich sag mal, Durchschnitt. Also die waren okay, also da komme ich gut mit klar und da muss ich auch nicht unbedingt jetzt das Kollektiv von Erzengel Michael rufen. Da helfen dann auch so ein paar andere vorher schon. Und dann geht das. Also die Kommunikation ist einfach das A und O. Wenn wir versterben und wir bleiben aus welchem Grund auch immer hier auf dieser Erdebene hängen und dann kommt plötzlich von außen jemand und sagt, hallo, wer bist du denn? Was machst du hier eigentlich? Und jetzt auf gut Deutsch, verpiss dich hier mal, wir wollen dich hier nicht. Ja, dann würde ich auch aggressiv reagieren, ganz ehrlich. Ne? Ich habe Bewusstsein, ich möchte genauso angesprochen werden, wie man sich auch anspricht, wenn man in seinem Körper noch lebt. So, das ist jetzt der Gedanke dahinter, das ist ja Baldwin. Redet mit denen, ne? Schlagt nicht drauf, sondern redet mit ihnen. Und das ist ein Erfolgskonzept. Ja, da hat er recht. Also ich mache es ja schon 10 Jahre.
Also deutsch gesagt, Dämonen sind auch nur Menschen?
Ja, danke. Genau so ist es. Es sind menschliche Seelen. Also ich sag jetzt mal zumindest die, die ich kennengelernt habe, zum größten Teil. Es gibt auch Außerirdische, die in diese dämonische Astralebene runterplumpsen. Aber mit denen habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Es sind wirklich eigentlich menschliche Seelen, also ehemals Menschen, die durch wirklich ein heftiges, traumatisches Erlebnis dann in ihren Emotionen und vor allen Dingen in ihrer Persona abrutschen und da selbstständig erstmal nicht mehr rauskommen. Also die fallen quasi ihrer eigenen Wut, Trauer oder Depression anheim. Oder Rache oder name it. Ne? Und es gibt ja für alle Zustände, gibt es Welten. Also deswegen gibt es die untere Astralebene. Und da tummeln sich halt all die, die eben mit ihren eigenen Emotionen als Mensch, auch ihren Gedanken natürlich, so gar nicht mehr klarkommen, wenn sie verstorben sind.
Ja, im Chat Schrödingers Mieze schreibt, heftige Geschichte. Mimi schreibt, hallo Mimi übrigens, alter Schwede.
ja, mein täglich Brot.
Naja, täglich passiert jetzt nicht sowas. Ne? Also du sagst ja, das
nein, war... Nein, sowas Heftiges ja. Nicht, aber so wirklich Dinge, die nicht von dieser Welt sind, sage ich immer so schön. Ne? Mm. Die also mit einer normalen Reinkarnationshypnose nicht so viel zu tun haben.
Philipp schreibt, hey, das ist ja echt wie in indischen Kosmologien. Ja, wahrscheinlich. Die wussten halt teilweise schon, von was sie sprachen, wahrscheinlich. Ja, wenn man sich das so anhört, dann stellt sich schon die Frage, warum hast du dich gerade auf dieses Gebiet spezialisiert?
Das ist ja
reinster Masochismus.
Nein, das ist kein Masochismus. Also, es fing ja alles an mit, ich sag mal, ich hatte damals heißt jetzt vor, ach Gott, wann war denn das? 15 Jahren, da hatte ich eine Meditationsschule. Na, ich habe also Probanden gehabt, denen ich dann das Meditieren versucht habe zu lehren. Und da ist mir zum Beispiel Dolores Cannon schon das erste Mal über den Bildschirm gelaufen. Da habe ich das allererste Mal von QHHT überhaupt gehört und fand das schon sehr spannend. Aber anscheinend war es damals noch nicht an der Zeit, das zu lernen. Ich habe also weitergemacht mit der Meditationsschule. Und erst im Grunde genommen, jetzt wird's ganz lustig, als mein Ehemann gegangen ist, da kam das auf einmal das zweite Mal in mein Blickfeld. Und die da oben, die denken sich ja immer was dabei. Und da waren auch schon meine Kinder aus dem Haus und ich hatte jetzt die Zeit, das zu machen. Und ich war ja auch in einer Umbruchstimmung. Also das war für mich schon heftig. Plötzlich so vorher so ein Leben wie in Hollywood mit Ehe, Kindern. Und das war jetzt so mein Lebensinhalt. Und dann brach das alles weg und ich musste mich neu definieren. Und da kam Dolores Cannon in mein Leben. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann habe ich ein Jahr später von den Arbeiten von William G. Baldwin gehört. Über das große Forum von der Dolores Cannon. Die hat ja für ihre Schüler ein ganz großes Forum, wo du nur reinkommst, wenn du eben zertifiziert bist und bei ihr gelernt hast. Und da gab es eben auch die Kategorie Beyond QHHT. Also haben sich da Leute miteinander unterhalten, die Technik von Dolores Cannon zwar benutzt haben, sie aber mit anderen Techniken wiederum verwoben haben, weil sie gemerkt haben, dass das einfach funktioniert. Und da habe ich William Baldwin das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Und jetzt gab es natürlich keine Kurse, weil der Herr ist ja schon verstorben. Aber mir wurde dann das Arbeitsbuch von ihm ans Herz gelegt und ich habe mich dann eine Weile in dieser Gruppe eben auch informiert. Andere, die das auch schon in dieser Form kombiniert haben, also Dolores und Baldwin Techniken, und irgendwann, ja, hatte ich das Buch da liegen. Es ist leider, also für mich nicht leider, aber es ist leider in Englisch, sonst hätten da, glaube ich, schon viel mehr Deutsche Zugriff drauf bekommen. Ja, und dann habe ich das mit meinen Klienten einfach ausprobiert, ganz mutig und gemerkt, hui, hier geht's aber ab jetzt. Also da wurden dann die Sitzungen, die bekamen eine ganz andere Qualität, die mir sehr gut gefiel. Und du musst dir vorstellen, Tarek, dass ich habe nicht in meinen ersten 6 Monaten da so einen Kairan liegen gehabt. Ja, dann wäre ich aufgesprungen und hätte gesagt, so. Das war's. Nie mehr wieder. Sondern da hatte ich ja schon 6 Jahre praktiziert und hatte auch schon sehr eigenartige Fälle. Also die haben mich immer darauf vorbereitet. Ja, mein Team da oben, das war nicht so, hier hast du und jetzt mach mal, sondern man bekommt immer so den richtigen Klienten zur richtigen Zeit und man wächst mit dieser Arbeit, ne? Und das sage ich auch immer meinen Schülern, keine Angst, also wenn die einen Ausschnitt gesehen haben, dann sind die natürlich erstmal so, ui, Betty, ich weiß nicht.
Ja, das können wir gut vorstellen.
Ja, also das, ne, die sind alle, das ist ein bisschen fies von mir, also die sind immer alle so guter Dinge, die haben 4 Tage dauert die Ausbildung, die haben jetzt 2 Tage hinter sich, die sind schon ganz motiviert und
am dritten Tag kommt der Hammer. Ich so, das erwartet euch wirklich.
Genau. Und dann sehen die das und die sehen wirklich nur 8 Minuten, aber die reichen. Und dann nach den 8 Minuten ist dann Schweigen oder du hörst nur noch so, oh ja, vor Betty, oh, Hilfe, oh nee. Und teilweise haben mir dann schon meine, ich sag jetzt mal, sind ja meistens mehr Frauen, die das machen. Und wenn die dann nach diesem Schulungstag nach Hause gehen oder ins, nicht nach Hause, aber ins Hotel, dann schließen die ab und machen Licht an und gehen da nochmal richtig in die Verarbeitung.
Das kann ich
aber
vorstellen.
Gut, ja. Das gehört dazu. Ne? Gehört dazu. Also es wäre ja fies, wenn ich denen das vorenthalten würde. Denn wenn ich sage, ja, ihr lasst euch darauf ein, es geht ja um genau diese Ausbildung, also nicht nur hier so eine ganz handelsübliche, normale Regressionshypnose, sondern es geht ja auch um die Anhaftung. Ne? Und dann müssen die natürlich auch mal so das andere Ende des Pendels mal kurz schnuppern dürfen. Und ja, aber gut. Also bis jetzt, toi, 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 und ich habe schon so ungefähr 100 Schüler mittlerweile auf die Welt gebracht hier, hat mir noch keiner erzählt, dass da so ein Kairan bei denen auf der Liege war. Auch schon heftigere Sachen, aber jetzt nicht so eine Sitzung. Ne? Und dann sage ich immer, ja, ihr macht das ja auch noch nicht so lange. Und die da oben, die sind milde mit euch. Die wollen euch ja auch nicht verschrecken. Ne? Die wollen ja, dass ihr gute Arbeit leistet. Also werden die euch da jetzt nicht die Hammerdinger schon kredenzen, sondern immer so wie so ein kleines Baby. Löffelchen für Löffelchen bekommen die so ihren Wissensbrei.
Jason oder Jason, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, fragt, Tare, kannst du bitte mal fragen, ob das wirklich Wesen sind oder nur Traumata, oder nur Traumata. Also Jung sagte ja, abgespaltene, unbewusste psychische Anteile des Ichs und weiter oben fragt dann noch, woher wollen wir wissen, dass es Wesen/Dämonen sind und keine abgespaltenen Anteile des Ichs, ja. Woher weiß man das? Und,
das ist eine gute Frage, der mal junge Mann oder ältere.
Oder Frau, also, keine Ahnung.
Oder Frau, ja. Es geht also darum, ja, es gibt sogar das Phänomen von abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen eines noch lebenden Menschen. Da würden wir dann sagen, ja, das ist, sind so Dinge wie das berüchtigte innere Kind, ne? Also Traumata, die in diesem Leben geschehen sind. Und die sich dann wie eine Anhaftung auch gebärden oder auch anfühlen kann. Ne? Dann mache ich da genau das Gleiche. Ich spreche dann eben, sagen wir mal jetzt, mit dem kleinen inneren Kind, was irgendetwas Traumatisches erlebt hat. Und da gibt es natürlich dann noch ein paar andere Techniken. Da geht es ja nicht darum, das Kind jetzt in Licht zu schicken. Das kann ich nicht, weil derjenige lebt ja noch. Man muss dann sozusagen diesen Persönlichkeitsanteil wieder integrieren. So. Das machen ganz viele, da möchte ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein eigener Persönlichkeitsanteil, der sich abgespalten hat. Das kennt die Psychologie auch, also die Schulpsychologie. Und den muss man halt wieder integrieren, indem man den anspricht und wieder mit dem Erwachsenenanteil zusammenbringt. Aber... Und jetzt kommt der große Unterschied. Die anderen Entitäten, mit denen ich da kommuniziere, das sind zwar genau genommen auch Persönlichkeitsanteile, aber nicht aus diesem derzeitigen Leben des Klienten, sondern das sind abgespaltene Anteile aus anderen Inkarnationen des Klienten. Und da wird's holperig für die meisten, das verstehen die dann nicht, weil die normale Regressionshypnose, die geht ja auch in ein anderes Leben zurück und natürlich sind da auch traumatische Tode. Aber der Unterschied zu dem, was ich mache, ist, dass der durchschnittliche Regressionstherapeut, der geht zum Tod und nach dem Tod geht man davon aus, dass die Persönlichkeit ins Licht gegangen ist, interessanterweise. Immer. Warum? Weiß ich nicht, aber es ist halt so. Und ich schaue aber genau nach, ob die wirklich ins Licht gehen oder ob die hier bleiben. Und wenn die hier bleiben, also hier heißt, sich hier an die Erdebene nochmal gebunden haben, dann versuche ich natürlich herauszufinden, warum. Und komme dann immer zu dem gleichen Entschluss, dass es immer eine Beziehung gibt zu dem Wirt. Also die kommen nicht einfach random und hängen sich an jemand, sondern das sind sozusagen Inkarnationspersönlichkeiten, so habe ich die getauft, aus der Seelenlinie deiner Seele. Also wenn du in einem anderen Leben, ich sag jetzt mal nur fürs Bild, ein Ritter warst und du bist jetzt umgebracht worden. Ein anderer Ritter hat dich jetzt getötet. So. Und du hieß da Kunibert. Und Kunibert, nach dem Verlassen seines physischen, irdischen Körpers, nicht in Frieden geht, nicht loslässt, sondern sagt, das kann's doch nicht gewesen sein. Und ich bleibe jetzt hier. Und ich und vielleicht das Licht auch gar nicht wahrnimmt, also das berühmt-berüchtigte Licht, was dich nach Hause ruft, weil seine Emotionen, die er ja mitnimmt, ganz wichtig, nicht wir sterben und sind engelsgleich und friedlich und gehen nach Hause, sondern vor dem Tod ist nach dem Tod. Also das heißt, wenn du während deines Todes traumatisiert bist, wütend bist, ne, denk an Kairan, oder traurig oder was auch immer, dann bist du das nach dem Tod auch. Nur weil du die physische Hülle verlassen hast, heißt das nicht, dass du danach in deinem Bewusstseinszustand friedvoll und engelsgleich wirst. Ja? Und wenn du aber nicht so bist, wenn du wütend bist, traurig bist oder total verwirrt und gar nicht verstehst, dass du jetzt tot bist. Ich hatte schon welche, die dachten wirklich noch, das ist ein Traum. Ich bin ja nicht tot, ich träume das, ich werde gleich irgendwann wach.
Das sind dann wirklich so die schrägen Dinge. Also da wird es so richtig schräg, nämlich.
Ich sag dann, hast du noch nicht begriffen, dass du den Übergang, den wir Toten nennen, vollzogen hast? Da sagen die oft nein. Die sind sich gar nicht bewusst, dass die tot sind. So, und die bleiben dann natürlich hier stecken. Und die werden dann von. Ich sag jetzt mal, wir nehmen dich jetzt einfach mal eben, Tarek, die werden dann auf deine Energie plötzlich aufmerksam, also die haben den Körper verlassen, die sind wütend, traurig, verwirrt, was auch immer, und auf einmal sehen die deine Energie und fühlen sich von deiner Energie unfasslich angezogen, wie die Motte das Licht sucht, so musst du dir das vorstellen. Komm zu dir und binden sich an dich, und dann hast du sie eben in dir, an dir, um dich, wie man sehen will. Und das sind dann die berüchtigten Fremdenergien. Aber eigentlich sind die gar nicht fremd, weil es ist eigentlich nur so ein Soul Brother von dir, ne? Ein Seelenbruder, eine Seelenschwester. Also eine Inkarnationspersönlichkeit aus deiner eigenen Seelenmonade. So nenne ich das. Und du hast, bevor du als Tarek hier inkarniert bist, gesagt, okay, pass auf, den Bruder, der darf zu mir kommen. Den trage ich hier weg oder dem gebe ich die Möglichkeit, dass er diese Erdebene verlassen kann.
Ja, ich meine, aber dann ist es gar nicht so falsch, wenn man sagt, das sind Persönlichkeitsanteile. Also es ist
abgespaltene
Persönlichkeit.
Also, nur halt aus einem anderen Leben, das ist der Unterschied. Nicht aus diesem.
Ja.
Und da fängt die Verwirrung an. Ich weiß das.
Sehr verwirrend, natürlich, ja.
Ja, dann müssen wir einmal kurz zu dem Thema Seele kommen, damit man das Bild besser versteht. Also die Menschen denken seit jeher, die Seele ist eine Singularität. Also ich sag mal so, ich bin Betty und ich habe jetzt eine Seele, ne? So. Und meine Seele jetzt heute als Betty, die springt oder sprang, bevor ich hier als Betty inkarniert bin, in anderen Leben rum. Da war ich mal ein Paul, da war ich mal ein Otto, da war ich mal eine Sibylle. So. Und die Leute denken immer, das ist so linear. Aber das ist es gar nicht. Wir gehen gar nicht von einem Leben in das nächste. Das würde ja bedeuten, auf gut Deutsch, es gibt noch keine Zukunftsversion von mir, richtig? Weil jetzt bin ich ja gerade hier. Betty, 2026. Ich muss erst sterben, dann wieder inkarnieren und dann geht's ins nächste Leben. Und das wird dann nach meinem Todesjahr sein. Oder später vielleicht, aber nicht vor. Richtig? Kommst du noch mit?
Ja.
Gut. Ja. Ich möchte nur wissen, ob du mitkommst. So, jetzt ist das so. Deine Seele ist sowas von klug. Die sagt nicht, ach Mensch, ich schicke jetzt eine Inkarnationspersönlichkeit wie eben linear von einem Leben schön ins nächste, sondern ich schicke ganz viele Anteile von mir in ganz viele unterschiedliche Leben. Und diese Leben, und jetzt wird's noch schlimmer, ich weiß, jetzt verknoten sich die Synapsen bei den meisten Zuhörern, sind alle gleichzeitig.
Das heißt, ich bin mehrfach da.
Ja, du bist sowas von mehrfach da, aber nicht jetzt in dieser Zeitlinie als Tarek. Das natürlich nicht. Sondern es gibt in Vergangenheiten sozusagen Persönlichkeiten, also wir würden jetzt sagen, ja, das sind regressierte Leben, die wir uns anschauen vom Tarek. Da war der mal ein Ritter, da war der mal eine Frau, da war der mal ein Außerirdischer, wie auch immer. Aber jetzt ist er ja gerade der Tarek so. Und wir kommen ja nur bis zur jetzigen Zeitlinie. Nein, es gibt schon etliche Zukunftsversionen von dir. In ganz anderen Zeitepochen. Und jetzt noch, ich hau noch einen oben drauf.
Wobei das aber dann bedeuten müsste, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche.
Nee, alles gut.
Dann müsste das ja bedeuten, dass die Zukunft schon festgeschrieben ist. Und das ist was, wogegen, also das, und das würde dann heißen, dass wir gar keinen freien Willen haben. Also ich weiß nicht.
Doch, wir haben sowas von freien Willen. Ich möchte dir nur erklären, dass die Leben, die du dir aussuchst, auf freiem Willen basieren. Du bringst dir ja deine Aufgaben mit für jedes Leben, sonst, warum sollst du es sonst machen? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Seele möchte ja etwas studieren, sie möchte etwas lernen. Und deshalb benutzt sie unterschiedliche Arbeitsanzüge. Wir haben jetzt gerade den Arbeitsanzug Mensch. Ja, physischer Körper, dicht, Materie, Emotionen und zwar eine verdammt große Bandbreite davon, Individualisierung, hier ist ein Ich, da ist ein Du und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es aber auch andere Arbeitsanzüge auf anderen Planeten, in anderen Dimensionen. Wahrlich, wahrlich. So, und jetzt stell dir bitte vor, diese ganzen Studiengänge, ne? Das Menschsein ist nur einer. Diese ganzen Studiengänge, die finden nicht linear statt. Also Zeit existiert nur, weil unser Gehirn uns das vorgaukelt. Sehr gut, sehr geil, gar keine Frage. Aber sobald du, frag mal so einen Oliver, sobald du deinen Körper verlässt, ist Zeit für dich keine Konstante mehr. So, und die Seele befindet sich ja auch in diesem Zeit- und Raumlosen. Das heißt, es gibt eine Seele, der du angehörst, aber es gibt auch noch etliche weitere Anteile dieser Seelenmonade, so nenne ich das immer, Monade ist eine Ansammlung von vielem, also deine Seelenmonade, da sind ganz, ganz viele Inkarnationspersönlichkeiten drin und alles natürlich auf freier Wahl von dir, also von deiner Seele, gewünscht, um als Studium erfahrbar gemacht zu werden. Was du dir da aussuchst und wie du dann da so an deine Ziele kommst, das bleibt dir überlassen. Mhm. Ja. Wenn du jetzt sagst, so, Tarek sagt, boah, nee, also ich habe jetzt keine Lust mehr, hier nochmal als Mensch wiederzukommen, mir reicht, musst du das nicht. Mhm. Also diese karmische, ich sage jetzt mal, komm immer wieder zurück, Thematik, die sehe ich gar nicht. Weil dann würde für mich der freie Wille auch keinen Sinn mehr machen.
Mimi stellt eine interessante Frage. Welcher Mechanismus bewirkt, dass wir nichts von den anderen Existenzen wissen oder voneinander wissen?
Welcher Mechanismus?
Oder, ja.
Okay, dann mal eine Gegenfrage. Was wäre denn, wenn unser Bewusstsein, das ja stark limitiert ist in so einem Gehirn. Gehirn ist toll, keine Frage, aber es ist stark limitiert. Wenn du dich jetzt an all die anderen Inkarnationsdudes, die du so hast, erinnern würdest in deinem jetzigen Wachbewusstseinszustand, also in dem Ich-Bin-Zustand, dann hättest du einen Error. Dein System wird sich runterfahren, es wüsste gar nicht mehr, wer, wie, was, wo, wann und wer bin ich und was soll das hier überhaupt? Ja, also das würde deine Gehirnkapazität, auf die du ja jetzt gerade als Mensch zurückgreifst, völlig crashen.
Mhm. Ich meine, bei Computern.
Wenn du, frag.
Na, finde ich interessant, wenn man jetzt so Parallele zu Computern schließt, verschiedene Programme werden da alle in ihren eigenen Speicherbereichen gehalten Und wenn die Zugriff hätten auf Speicherbereiche von anderen Programmen, dann würde das Ding auch crashen. Windows 95 richtig. Zum Beispiel hatte das noch nicht. Deshalb hat das andauernd gecrashed. Und viele andere Systeme. Aha, kann man sich das irgendwie so vorstellen? Das ist quasi ein Schutzmechanismus und auch eigentlich dann ja ein Schutz, dass man diese Erfahrung wirklich leben kann und erfahren kann und nicht ständig abgelenkt wird vom Rita Kunibert, der man vielleicht auch einmal war, oder vom Raumschiffkapitän, der man vielleicht einmal ist. Oder
den
was
hast du jetzt verinnerlicht. Ja. Rita Kunibert. Ja. Tarek, weißt du, wenn wir schlafen gehen, ne? So, dann verlassen wir ja eigentlich diesen Studienanzug, weil ich sag mal, diese Urenergie, diese seelische Energie, die kann gar nicht 24/7 in diesem, nett gemeint, aber in diesem Fleischsack bleiben, ne? Die hat dann einen ganz anderen Freiheitsdrang, sagen wir mal so. So, und jetzt schläfst du und dann verlässt du deinen physischen Körper in deinem, ich sag mal, eigentlichen Energiekörper oder Astralkörper oder name it. Es gibt viele, viele, viele Bezeichnungen für diesen Energiekörper, aber wir bleiben ja bei Energiekörper. Der geht dann sozusagen auf Reisen. Und der trifft sich dann mit Kunibert und sagt, hör mal, Dude, wie hast du das denn eigentlich so gehandhabt mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Und man holt sich da so ein paar, ich sag mal, nette Vorschläge ab oder man hat einfach eine schöne Zeit miteinander, was auch immer, was wir hier auch tun mit anderen Menschen, ne? Also mit anderen Partnern. Und so machst du das mit deinen Inkarnationspersönlichkeiten auch. Du triffst dich schon mit denen, nur eben in deinem Astralkörper. Weil jede Persönlichkeit, die eine Inkarnation durchlaufen hat, bleibt in diesem Persönlichkeitskern erhalten. Na? Das heißt, wenn der Kunibert, der ist jetzt nicht weg, nur weil du jetzt Tarek bist. Aber das denken die Leute. Die denken immer, ich war mal Kunibert und jetzt bin ich Tarek. Und Kunibert ist ja jetzt weg. Nein, ist er nicht. Der ist immer noch da. Und mit, ich sag mal, diesem Anteil kannst du kommunizieren. Und deshalb kann ich mit Inkarnationspersönlichkeiten kommunizieren, die hier feststecken. Weil die nicht weg sind. Die Persönlichkeit löst sich nicht auf. Die ist da.
Okay, also das heißt, es gibt eine gesundes Dasein dieser anderen. Weil du sagst, die sind jetzt noch immer da, aber auf der anderen Seite der Besetzung ist ja, wenn das noch immer da ist, aber da ist das quasi ein ungesundes Verhältnis, das man dann zu diesen...
Genau. Die sind nur, ich sage immer so liebevoll, die sind einfach verwirrt. Ja. Ja, also menschliche Emotionen, die können sehr, sehr heftig werden. Ich meine, wer weiß das nicht? So, und wenn du die erfährst in einem Leben und du hast dich nicht mit den spirituellen Dingen auseinandergesetzt und du hast gedacht, ach, der Tod, ja, der kommt mal irgendwann, da beschäftige ich mich mit, wenn er vor der Tür steht. Jetzt bist du 20 Jahre alt, du hast dich mit diesen Dingen, wer bin ich, was ist eine Seele, was ist eigentlich so der Sinn und Zweck meines Lebens, damit hast du dich noch nicht beschäftigt. Du gehst in eine Disse, du hast eine geile Zeit und dann fährst du nach Hause und dein Freund ist besoffen und fährt euch beide vor den nächsten Baum. Boom. Der muss den Körper verlassen, weil der physische Körper eben nicht mehr funktional ist. Und dann sieht er sich da im Körper, Blut überströmt, er selber steht in seinem astralen Körper daneben und sagt, wie, das war's jetzt? Der weiß überhaupt nicht, was ist jetzt Sache, was mache ich jetzt? Wenn man Glück hat und er akzeptiert das, was aber die wenigen in diesem Alter tun, dann wird er sozusagen, das, ich sage immer so lieb, den Ruf nach Hause, also dieses berüchtigte Licht, das wird er wahrnehmen und er wird dann diesem Licht folgen. Oder es wird ein Verwandter kommen, der vor ihm gestorben ist und er nimmt ihn wahr. Aber dazu muss er friedlich sein und losgelassen haben. Das sind die Emotionen, die wichtig sind, wenn man stirbt. So, der hat das aber nicht. Der hat sich nicht gefragt, wer bin ich, was ist eine Seele, wo komme ich her, was ist meine Aufgabe und was ist nach dem Tod. So, das ist zum Beispiel so ein Kandidat, der bleibt hier stecken. Gebe ich dir schriftlich. Und den finde ich bei meinem Klienten wieder. Und der sagt, was soll der Scheiß? Und ich will hier noch leben. Und der lebt jetzt hier mein Leben. Und deswegen gehe ich hier nicht weg.
Also, das, was du da erzählst, ja, ich sage mal, wenn es wirklich so ist, ich weiß ja nicht. Ja, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber ja. Aber wenn das so ist, ja, also wenn vor dem Tod nach dem Tod ist, wie du sagst, ja, und ich glaube, so heißt ja auch dein nächstes Buch, ne?
Genau.
Ja. Nach dem Tod ist vor dem Tod, heißt, glaube ich. Egal.
Vor dem Tod ist nach dem Tod.
Oder wie auch immer. Ja, also so wenn es so ist, dann muss ich sagen, haben wir ein Problem, weil im klassischen materialistischen Weltbild, ja, ich weiß, jetzt bin ich wieder dort, hat das alles überhaupt keinen Platz. Da existiert das alles nicht. Weiß. Und die Betty ist eine Schwätzerin. Ja, die Betty redet irgendeinen Scheiß daher, hypnotisiert die Leute, redet denen irgendwas ein. Und zu dem möchte ich vielleicht auch noch kommen. Bei manchen der Sitzungen, finde ich, stellst du sehr führende Fragen. Okay, aber gut. Aber wenn das jetzt so ist, dann wäre es eigentlich enorm wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und eigentlich so quasi, klingt jetzt da blöd irgendwie, aber so quasi das Sterben üben.
Ja, mein Reden.
Aber das tun wir nicht. Ja, ich weiß, aber da bin ich voll bei dir. Wenn das so ist, dann wäre das eigentlich total wichtig und das tun wir überhaupt nicht. Ne? Also wir gehen ja jetzt nach dem klassischen Weltbild, das im Westen herrscht und jetzt auch nicht das Christliche überhaupt nicht, sondern jetzt, ich sage mal, das, was so Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, wissenschaftlicher Materialismus, da macht's zupp und du bist weg. Ja? Da stelle ich natürlich auch die Frage, ja, die Sinnfrage, ja, weil die kann mir, glaube ich, keiner beantworten. Interessiert dann auch keinen. Aber wenn es nicht so ist, ja, dann sind wir schlecht aufgestellt. Also wirklich schlecht aufgestellt.
Ja, aber okay. Also in der westlich orientierten Welt sind wir auch schlecht aufgestellt, obwohl ich sagen muss, es ist schon viel, viel besser geworden. Also ich sag jetzt mal so spooky ist das für viele gar nicht. Es kommen ja Klienten aller Couleur zu mir. Und ich habe ja ein Anamnesegespräch von 2 Stunden, also bevor die sich da hinlegen, möchte ich die ja kennenlernen und ich muss ein paar prägnante Punkte aus deren Leben auch erfahren. So, dann reden wir. Und wenn ich das dann auch schon aufklärend so ein bisschen vorwegnehme, dann sind die Leute gar nicht mal so ach ja oder sondern die verstehen das immer besser und immer mehr. Und das Interesse an dem, was ich ja mache, das wird auch mehr. Also das ist meine subjektive Erfahrung, klar. Ne? Aber früher, wenn ich davon erzählt habe, ich war auf einer Party und Leute sagen, hey du, was machst du denn? Und ich habe von meiner Arbeit erzählt, dann standen vielleicht mal 5 um mich rum und einer bleibt übrig und sagt, ey geil, erzähl mal. Und die anderen haben die Augen gerollt und ja, holen sich einen Drink und sind weg. Ne? Heute ist das anders. Heute, da habe ich aber mindestens noch 3 da stehen und 2 gehen nur weg. Und das ist etwas, was ich beobachte. Die Leute fangen an, sich mit dem Thema viel mehr auseinanderzusetzen. Und darum geht's ja auch. Also, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Schulsystem reformieren dürfte, dann wäre das wäre für mich ein Unterrichtsfach.
Sterben.
Ja.
Ja, vielleicht ja,
also
eigentlich
ja, sterben
das,
klingt jetzt hart, aber einfach ja. zu fragen, hör mal, ne, hast du mal überlegt, wo kommst du her, wo
eigentlich
gehst du
sollte
hin?
Ja der Religionsunterricht übernehmen, oder?
Ich meine, ein dickes eigentlich, genau.
Ja, also ja. Oder keine Ahnung, ja, also, ja, das ist schon ziemlich irre. Also und ja, wir sind jetzt dann bald bei 2 Stunden, nein, noch nicht ganz, Stunde 40 und falls jemand da anrufen möchte und Fragen hat, bin ja sicher, da kreisen jetzt die Fragezeichen. ja, bitte gern. Die Skype,
verdrehen sich die Synapsen schon, ja.
Die Skype-Leitung ist offen. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück jetzt auf die Canon. Das ist nämlich auch recht interessant. Die ist ja in ich sage mal, UFO-Forscherkreisen auch sehr bekannt, weil sie über ihre Klienten nach einigen Jahren offenbar Zugang zu sogenannten ET-Intelligenzen erhielt. Da gibt es auch eine Buchreihe von ihr, Convoluted Universe. Und ja.
Ja, sehr empfehlenswert.
Ja, was Auf was ist sie da gestoßen?
Da ist sie auch auf Inkarnationspersönlichkeiten gestoßen, nur die sind nicht anhaftend, sondern, wie hattest du sie gerade genannt, die Gesunden? Nee, du hattest ein anderes Wort. Also nicht die, die jetzt hier vor lauter Gram und Kummer hängen bleiben, sondern die, wie hattest du sie denn genannt?
Ich weiß es nicht
mehr. Dein Kunibert.
Also, nein, ich war in Trance, ich weiß es nicht mehr. Nein,
keine Ahnung. Okay, du warst in Trance. Also, anders ausgedrückt, sie hat da auf Inkarnationspersönlichkeiten ihrer Klienten zugegriffen, die übrigens nur mal so nebenbei alle somnambul waren. Nicht alle, die sie hatte, sondern alle Berichte aus ihren Büchern, das waren Somnambule. Ganz, ganz wichtig. So, und dadurch hast du ja diesen ganz sauberen Kanal. Und da hat sie eben auf die Inkarnationspersönlichkeiten, die wir jetzt extraterrestrische Entitäten nennen würden, mit denen hat sie sich dann sozusagen unterhalten. Die waren aber nicht anhaftend. Gar nicht. Die waren einfach nur da, um eben, ja, für den Klienten positiv, ne, wohlwollend Informationen zu liefern. Und sie hatte dann so einen Spaß daran, oder sagen wir mal, die hatten auch so einen Spaß daran, dass es dann hinterher auch eine extraterrestrische Gruppierung gab, die sich dann regelmäßig über die somnambulen Klienten bei ihr eingeklinkt haben. Also die hatten dann hinterher gar nichts mehr mit dem Klient an sich zu tun, sondern die haben nur am Ende der Sitzung den somnambulen Zustand ausgenutzt. Wie ein Telefon. Und haben gesagt, hier sind wir wieder, möchtest du mehr lernen und wissen? Und dann hat sie natürlich immer gesagt, ja, gerne. Und das waren Klienten, die teilweise aus anderen Ländern kamen. Also die haben nichts miteinander zu tun gehabt. Sie hat ja weltweit, also leider nicht in Deutschland, aber sie hat in anderen Ländern ja auch praktiziert. Und ich sag jetzt mal, dann war sie vielleicht in Japan, hatte da Klienten und dann kamen diese Entitäten, haben sich bei ihr gemeldet und haben gesagt, so, sollen wir unser Studium fortsetzen? Und sie hat gesagt, ja, danke. Und dann war sie wieder zurück in Amerika und dann war ein anderer Klient, der bei ihr lag, somnambul. Und dann haben die sich wieder gemeldet und haben gesagt, okay, ready, steady, go. Und so hat sie die Convoluted Universe Bücher geschrieben. Also das ist schon sehr abgefahren. Sie hatte so ihr ganz eigenes, ihr eigenen Ressort. Ne? Ich bin ja da ein bisschen woanders. Ich habe auch mit Extraterrestrischen zu tun, aber nicht in dieser Intensität wie sie.
Das heißt,
bei mir sind es dann eben Anhaftungen, ne? Also die nicht so netten.
Dieselbe Entität hat sich dann immer wieder gemeldet über verschiedene...
Eine Gruppe.
Hm? Ja, über verschiedene...
Über verschiedene Kanäle durch Menschen.
Also sie hat wirklich ihre Klienten dann quasi als Telefon verwendet.
Oder, ja, oder nicht bewusst, die, aber ja, oder. Die haben sich dann einfach gemeldet und sie hat natürlich, also das war ja auch, natürlich wurde erstmal der Klient sozusagen in den Vordergrund gestellt, also seine Belange. Und wenn dann aber noch Zeit da war, meistens war das nur so 20, 30 Minuten maximal, haben die sich dann haben gesagt, so hallo, hier sind wir wieder und wie sieht's aus?
Und was haben die erzählt?
Ja, die haben erzählt, wie die, ich sag jetzt mal so ein bisschen platt, wie die Schöpfungsenergie arbeitet. Also das war immer das Hauptthema. Wie funktioniert so ein Universum und all die, die darin leben? Es ist ziemlich abgefahrener Scheiß auch, muss ich ganz ehrlich sagen, krasser Scheiß. Aha. Aber natürlich genau richtig für mich. Ne? Zum Beispiel, ich pick jetzt nur ein kleines Beispiel raus. Sie hatte dann zum Beispiel, wurde ihr erklärt, bevor man als Mensch inkarniert, geht man hier auf dieser Erde durch die, erstmal grundsätzlich muss man durch die vier Elemente durch. Also das heißt, man inkarniert als Luft, als Feuer, als Wasser, als Erde. Element, was ja jetzt nicht Jahre, du bist jetzt nicht jahrelang ein Sauerstoffmolekül, sondern du musst aber einfach diese Elemente einmal sozusagen als Bewusstsein erlebt haben. Dann Pflanze, dann Tiere, wenn du möchtest, ne? Und dann irgendwann kommt die erste menschliche Inkarnation. Und da habe ich schon gedacht, als ich gelesen habe, das war, glaube ich, ein Feuerelement. Das war sozusagen ein Elementchen, Atömchen aus einem Vulkan. Und jetzt muss man sich mal bewusst machen, dass das so viel Bewusstsein hat. Also, und dann spricht sie mit diesem Vulkanfeuerelement. Also das, ja, das war schon sehr abgefahren. Und oder es gibt halt, ach, die alle Bücher sind toll von ihr. Der Keepers of the Garden zum Beispiel, da geht es darum, was war die Erde eigentlich ursprünglich und wie, warum ist sie so geworden, wie sie geworden ist. Und letztendlich haben sie ihr dann erklärt, dass die Erde eigentlich der Garten Eden sein soll, der in der Bibel beschrieben wird. Und dass es eben diese, ja, die nannten die auch Cherubim, also diese, das sind wir schon wieder bei den Engelhaften. Also ganz, wir sagen jetzt mal, hoch entwickelte kollektive Wesen, die sozusagen von der göttlichen Quelle die Aufgabe bekommen haben, das Allerbeste von ihren Sonnensystemen, wir reden also von mehreren, Sonnensystemen hier auf die Erde zu bringen und sozusagen diese Welt, die wir Erde nennen, zu kreieren. Dieser Garten Eden, das Beste von den ganzen Sonnensystemen. Deswegen haben wir ja auch hier diese wahnsinnige Vielfalt. Ne? Also diese Vielfalt, die ist ja nicht auf jedem Planeten gleich so wie hier. Die Insekten, die Säugetiere, die Pflanzen und. Also das wurde wirklich hierher getragen, hierher gebracht. Es wurde über Myriaden von uns jetzt gezählten Jahren wurde hier Evolution sozusagen geübt. Ja, und da gehörte natürlich auch der Mensch als, jetzt haben wir es wieder, Krönung dieser Schöpfung dazu. Und wir sind im Grunde genommen, wir Menschen als das Konstrukt, was wir hier so darstellen, wir sind sozusagen aus diesen extraterrestrischen oder diesen Cherubim-Wesen sind wir das Best of. Das möchte natürlich nicht jeder so hören, weil ja viele sagen, oh Gott, wir sind doch hier im Kindergarten noch, wir müssen uns doch erst noch entwickeln, aber
fühlt sich so an meistens, ja.
Nee, ja, fühlt sich so an, aber wir sind unter diesem Arbeitsanzug, sind wir hoch schwingende, wunderschöne Wesen, die das ja hier nur benutzen, um Erfahrung zu machen. Und dieses Wunderschöne, was wir da sind, das ist eben dieses Zusammenführen des besten, hochspirituellsten dieser Wesen, die in der Bibel Cherubim genannt werden. Sowas erfährst du zum Beispiel durch ihre Bücher. Keepers of the Garden heißt das Buch, okay. Wo es um die Erde geht und wie sie sozusagen bevölkert wurde.
Hans Kraxner stellt da eine interessante Frage. Vielleicht haben die und Anführungszeichen einfach nur Blödsinn geredet. Warum sollte man alles glauben, was von Anführungszeichen denen kommt? Und Chris sagt auch, hat Betty an dem, was sie erzählt, auch Zweifel? Es wirkt so, als wäre sie so dermaßen davon überzeugt, dass es mir Angst macht.
Interessant. Sollte mal zu mir auf die Couch kommen.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, also der Zweifel ist ein stetiger Begleiter. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt so, alles, was ich jetzt hier sage, habe ich von Anfang an auch genauso geglaubt. Ich habe viele Sachen in Frage gestellt und es bleibt auch immer noch ein kleiner Beobachter zurück, der immer mal wieder hinterfragt, ist das jetzt wirklich so oder ist das jetzt irgendwie, sind das hier Psychospielchen von mir und meinen Klienten? Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Was ich aber nicht von der Hand weisen kann, ist die Heilung.
Ja, ja.
Derer. Ja, also das deswegen sage ich immer, das ist mein Kompass.
Ja.
Ne? Aber ich achte schon darauf, dass ich auf dem Boden bleibe. Und ich lerne auch gerne dazu, deswegen fusioniere ich mich ja auch mit so einem Oliver Tappe. Ne? Und höre ihm sehr gerne zu und er mir und wir haben dann Erkenntnisse oder einen Jürgen Ziebe, mit dem ich ja sehr gut befreundet bin, sitzt da auch und sagt, Mensch, Betty, das sind Informationen, die haben mir noch gefehlt. Und er sagt mir wiederum Dinge, wo ich sage, boah, jetzt verstehe ich, warum, wieso, weshalb, Pünktchen. Also das ist immer so ein schöner, wunderbarer Austausch. Aber der Zweifel ist unser steter aller Begleiter. Also wir bleiben immer auch ein Stück weit vorsichtig. Ne, wir sagen jetzt nicht, wie heißt das nochmal? Ich habe die Weisheit mit den Löffeln gefressen, sondern zwischendurch, ich meine, es ist ja
auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, niemand kennt da wirklich, also das, was wir heute oder was du jetzt erzählt hast, ja, letztlich sind das alles Metaphern. Die wirkliche ja. Wirklichkeit, die sieht nur einmal ganz anders genau. aus, aber über die können wir uns halt nicht unterhalten. Ne? Und deshalb, richtig. Deshalb, ich verstehe das schon, dass man da halt relativ drastische oder plastische Erklärungen nimmt, um das irgendwie zu beschreiben, ja. Vorausgesetzt, es ist nicht alles nur Fantasie, aber was ist dann auch schon Fantasie? Ja, also, aber gut. Eine andere Geschichte, die ich interessant gefunden habe, ja auch aus deinem Buch, glaube ich, nämlich Besetzung aufgrund eines Auftrages.
Ja, da kann ich dir ein schönes Beispiel nennen von, ich weiß nicht, ob es jetzt in meinem Buch war, aber das wäre vielleicht für dich interessant, weil das waren auch extraterrestrische oder eine extraterrestrische Gruppe. Ich hatte einen Mann, der kam zu mir, der sagte, irgendwas stimmt nicht, ich habe Probleme mit meiner Lunge und das schon ziemlich lange. Ich habe ein kleines Objekt in meiner Lunge, 4 mm.
Genau, da sind wir jetzt schon bei den Fallbeispielen, ja. Also das ist ja eines der Fallbeispiele, das wir auch besprechen wollen, ja.
Ach so, okay. Soll ich stoppen, warten oder?
Na, wenn das Besetzung aufgrund eines Auftrages, wenn es da dazu passt, dann gehen wir gleich fließend ja, quasi in das Fallbeispiel
genau,
über. Ja?
Es passt da rein, deswegen erwähne ich es ja. Also. Der hatte, wie gesagt, dieses Objekt in der Lunge und es gab ja auch Röntgenaufnahmen, wo man dieses Objekt auch sehen konnte. Er war in einer Lungenfachklinik und man war in der Überlegung, operiert man das jetzt raus und kann man das überhaupt rausoperieren oder was ist das überhaupt?
Und da gibt es ein Video, das sollte man auch dazu sagen vielleicht.
Also, ja, kann man sehen auf meinem YouTube-Kanal, das hat er mir erlaubt.
Kann man sie ansehen so, und man sieht dort auch die Röntgenaufnahme und tatsächlich, das ist ein total definiertes, kugelrundes, kleines Objekt im Lungengewebe von dieser Person. Die Ärzte haben sich da auch total gewundert, dass es da keine Entzündung gab. Ich glaube, die erste Einschätzung war ja, sie sind angeschossen worden, ne? Also irgendwie ein Schrotkügelchen oder so, worauf der Klient meint hat, nein, das hätte ich wohl mitbekommen. Und die haben sich auch total gewundert, die Ärzte, dass sie sich das nicht entzündet hat. Und da es im Gewebe war, man hatte keine Ahnung, wie das da hinkam, ne? Weil,
ja, genau.
Ja, ja. Also wirklich
das
schräg,
war's.
Ja.
Und wie kam es?
Und nur noch eines, das war jetzt also kein Bildfehler oder irgend sowas, weil die Ärzte, sonst hätten sie ja noch eine Aufnahme gemacht. Also das war, und man sieht das ja kurz, diese Röntgenaufnahme, also ein total definiertes kleines Kügelchen im Lungengewebe.
Ja, und zwar ganz unten.
Ja.
Yeah. Also wirklich an einer Stelle, die eben nicht operabel war. Das war ja das Interessante. Man konnte es nicht operieren. Man hätte viel mehr Schaden angerichtet, das rauszuholen, als es eigentlich Schaden angerichtet hat, es drin zu lassen. Wobei sie natürlich regelmäßig geröntgt haben, weil sie Angst hatten, es könnte wandern.
Okay.
Aber es ist nicht gewandert. Es blieb immer an der gleichen Stelle. Aber mein Klient hat gemerkt, dass er, wenn er zum Beispiel Sport getrieben hat, immer schneller erschöpft war mit den Jahren. Also der hatte das ja schon ein paar Jahre in seiner Lunge. Und als er dann bei mir war, habe ich eben sozusagen mit dem Adressaten gesprochen. Und das waren eben extraterrestrische Gruppen oder eine Gruppe. Und es ging halt darum, dass das so ein Monitoring-Device ist, ne? Um eben ihn zu monitorisieren, wofür, dazu haben wir gar nicht rausgekriegt. Die waren also auch sehr schweigsam, die wollten gar nicht mit mir reden. Das merkt man auch bei der Sitzung, die waren so richtig stockend. Aber es war ein Auftrag eben sozusagen, wie soll ich das erklären, von deren Wissenschaftsteam, den Menschen hier zu monitorisieren, in welchen Situationen und warum. Und das haben wir leider nicht rausgekriegt. Aber ich habe denen gesagt, dass die gehen müssen. Genauso wie beim Olli habe ich das ja auch gesagt. Es geht einfach nicht. Ihr könnt das nicht über seinen Willen hinweg machen, wenn er dem gar nicht zugestimmt hat. Und außerdem macht es jetzt Probleme. Es muss da weg, habe ich gesagt. Ne? Ja, so. Und der Klient hat nach der Sitzung, also der ist gegangen und ich habe ganz lange gar nichts mehr von dem gehört und ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann bekam ich eine E-Mail und in diesen E-Mail waren dann die Röntgenbilder, die hat er dann freundlicherweise drangehängt. Das fand ich wirklich großartig. Auch, dass ich die überhaupt veröffentlichen durfte. Wir haben natürlich ein bisschen so Name weggeschwärzt und so, ne? Aber man sieht trotzdem noch genug auf dem Röntgenbild, Datum, wann das gemacht wurde, in welcher Klinik und so weiter. Und er sagte, schau mal, es ist weg. Und die Ärzte haben keine Erklärung. Also haben sie nicht. Er hat nur gegrinst und hat gesagt, ich habe eine, aber die wollt ihr nicht hören. Aber es ist weg. Und die wissen nicht, ja, weil es war ja auch so fest im Gewebe, das kann sich ja nicht auflösen, weil man sah auf der Aufnahme, dass das also etwas, eine feste Materie war, so wie halt Metall oder ähnliches, ne? Es war jetzt nicht ein Stück Knörpelchen. Manchmal kann der Körper auch schon mal selber etwas auflösen, aber das ging nicht. Und ja, die haben dann, weil ich gesagt habe, nicht ich, sondern ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir hier ja auch unseren freien Willen leben dürfen. Und wenn er seinen Willen dazu nicht bekundet hat, dann muss dieses Teil da jetzt weg. Und dann war es weg. Es war einfach weg. Und er hatte keine Probleme mehr.
Ja, absolut faszinierend.
Und das ist ja ein physischer Beweis. Also das, da kann man jetzt nicht sagen, ja, Betty und der Klient haben sich da gerade was zurechtgesponnen, sondern das war wirklich mal jetzt ein physischer Beweis.
Ja, das ist die eine Seite auf jeden Fall. Was mir aber bei diesem Video besonders aufgefallen ist, und das ist ja aber auch nur ein Ausschnitt, muss man jetzt dazu sagen, gell? Aber du stellst da wirklich sehr führende Fragen. Also du fragst zum Beispiel an einer Stelle, wann habt ihr das Implantat gesetzt? Wo du ja dann schon alles vorwegnimmst, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ich fände das viel überzeugender eigentlich, wenn du einfach nur sagst, ja, was ist das? Und weißt du, was ich meine? Wenn dann vom Klienten der da jetzt bei dir ist, eine Beschreibung kommt, die man dann vielleicht als Implantat interpretieren könnte. Aber wenn du das Wort schon ihm gibst und so, dann ist das was anderes. Also, und ich glaube auch, dass das, ja, wahrscheinlich bei anderen Hypnose, die mit Hypnose arbeiten, wahrscheinlich auf Kritik auch stößt. Wir haben ja schon öfter dieses Thema Hypnose und so weiter behandelt und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ist auch schon wieder länger her. Und ja, also ich finde, es sind teilweise da sehr führende Fragen gewesen. Oder zum Beispiel auch, hat er dich mitgenommen und so. Und dann am Ende von dieser Session erklärst du der Person, die da bei dir ist, tatsächlich, was da passiert. Ne? Nämlich, ja, das haben sie dir eingesetzt, damit sie dich monitoren und so weiter. Aber was, wenn das ganz was anderes ist?
Zum Beispiel?
Ich habe keine Ahnung.
Ja eben, ich ja auch nicht. Es sind ja auch nur
Mutmaßungen. Ja, aber du wirst auch nie auf was anderes stoßen. Verstehst du, was ich meine? Ja, du bist da
ja
dann,
aber es ist doch trotzdem weg.
Ich sage ja, das ist ein wirklich interessantes Beispiel. Ja, eure Session war sehr erfolgreich offenbar, oder es ist halt Zufall, aber gut, ja, es war danach weg, das ist nicht zu bestreiten, ja. Aber jetzt unabhängig davon, bei solchen führenden Fragen, ja, du fragst mich, was soll es sonst gewesen sein? Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber auch du wirst es nie rausfinden, weil wenn du das alles schon so vorgibst, dann ist das irgendwo auch ein sich selbst ständig bestätigter Kreislauf. Das ist dann eigentlich sowas wie ein Kreisschluss. Also das wäre an der Stelle Kritik von mir.
Ja, aber das Endergebnis ist ja eigentlich das Wichtigste. Also du bist jetzt beschäftigt mit dem, wie ich diese Sitzung führe.
In dem speziellen,
weiß, was du meinst, in dem ich kenne viele andere, die Hypnose praktizieren und das Gleiche sagen würde. Aber ich sage immer, ich bin bei meinen Sitzungen selbst angebunden an ein Team. Das kann man jetzt da hinstellen und sagen, ja, das sagt sie jetzt einfach so. Aber ich sagte dir, ich stelle manchmal Fragen, wo ich mich hinterher selber frage, warum hast du das denn jetzt eigentlich befragt? Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich mir so ein Video nochmal angucke, bin ich ja in meinem Wachbewusstsein, so wie jetzt gerade mit dir hier am Telefon. Aber wenn ich die Sitzung mache, bin ich das nicht, das weiß ich. Ich höre das, ich sehe das. Also die Fragen, die ich stelle, das sind manchmal Fragen, die würden mir im Traum nicht einfallen. Und das Endergebnis ist immer mein Kompass und mein Ergebnis. Wenn das Endergebnis stimmt, wenn der Klient, in dem Fall jetzt bei ihm, sogar ein physisches Objekt weg ist, einfach weg und sich selbst, also die Schulmedizin sich das nicht erklären kann, dann kann ich ja nur sagen, was ich auch immer da gemacht habe und wenn es auch führend wirkte, es war richtig und das Endergebnis war ja, er kann wieder Sport treiben und dieses Teilchen ist da weg.
Absolut, das ist auch, das ist völlig erstaunlich und sei ungenommen. Aber wenn du ihm dann sagst, ja, das waren Außerirdische, die haben das Ding in dir eingepflanzt und er ist sogar noch halb in dieser Trance, ja, dann ist das eine klassische Suggestion. Ne? Und wenn es dann doch irgendwas anderes war, okay, ich weiß schon, du sagst, ja, egal, es war sehr wahrscheinlich genau das, weil es hat ja gewirkt. Naja, vielleicht einfach nur, weil er sich dessen bewusst. Keine Ahnung, ja.
Nee. Ein physisches Objekt, was plötzlich weg ist, bedeutet, dass es eine andere Entität gab oder ein anderes Bewusstsein, was mir zugehört hat.
Ja, oder das war er selbst. Ich meine, das haben wir gerade vorher, hast du das ja
selbst. Er hat es sich selbst entfernt.
Ja.
Nee, Tarek, so funktioniert das nicht. Das ist es ja gerade. Wenn es jetzt keine Röntgenaufnahmen gäbe, dann würde ich sagen, ja, hast du vollkommen recht. Das ist suggestiv und genau. Aber also ich spreche ja wahrhaftig mit Entitäten, die mir zuhören. Oder sagen wir mal mit einem Bewusstsein, was mir zuhört und was gehandelt hat. Weil es gibt ja auch Gesetze da draußen im Kosmos. Die können nicht einfach mit uns machen, was sie wollen.
Genau, und das Kollektiv Michael ist
und sozusagen. Und daran habe ich die erinnert. Nee, das hatte jetzt gar nichts mit dem Kollektiv von Michael zu tun. Die musste ich gar nicht rufen, großartig. Es ging um was ganz anderes. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir ja das Anrecht haben, weil wir sind ja auch fühlende Wesen, dass wir auch ein Nein sagen dürfen. Nein, das möchten wir nicht. Ne, wir sind eine fühlende Spezies und es ist halt vorgesehen, dass eine fühlende Spezies von einer anderen Spezies jetzt nicht, ja, ich sag mal, mit solchen experimentellen Dingen bedrängt werden dürfen, dass es unser ganzes Leben sozusagen einschränkt. Ich meine, bei ihm war es ja jetzt nur der Sport in Anführungsstrichen, aber zu wissen, da ist was. Was ist das überhaupt? Das nervt grundsätzlich. Ja, und es muss jetzt einfach weg. Und dann habe ich denen einfach gesagt, so, ihr wisst, ihr dürft das eigentlich nicht, wenn er nicht
ja, der Teil, den Schuh okay.
bestimmt hat.
Der Teil, okay, ja. Aber was ich dann halt wirklich schräg gefunden habe, ist, dass du dann dem Klienten in der Trance noch so quasi das erklärt hast, was da passiert. Da ist nichts mehr vom Klienten gekommen, sondern das hast du ihm gesagt. Und ja, ich sag mal, aus meiner Sicht nimmst du dir da wahrscheinlich auch Selbstentwicklungsmöglichkeiten, weil du dann zu sehr auf, mir ist schon klar, also du beziehst da auch erstens einmal die Erfahrungen aus früheren Sessions mit ein, du machst ja auch, das haben wir halt noch gar nicht angesprochen, also deine Bekanntschaft mit Oliver Tappe stammt ja auch daher, dass du auch außerkörperliche Erfahrungen, also außer, dass du auch diese Technik machst. Und eben auch mit Jürgen Ziewe und so weiter in Kontakt ist. Und es ist total nachvollziehbar, das habe ich auch im Ankündigungstext so geschrieben, dass man das dann einfließen lässt. Ne, und sagt, ah, das ist wahrscheinlich jetzt wieder das. Aber genau das ist der Punkt. Wahrscheinlich. Aber hey, wir reden da wirklich über eine Welt, über Dinge, wo wir immer nur, also wo Leute wie du vielleicht und andere Medien und so weiter so kurz mal reinschauen können, ja.
Ja, logisch.
Aber wenn wir dann quasi uns zu schnell auf eine Story, das ist jetzt einfach nur meine Gedanken dazu, ja, du kannst damit machen, was du möchtest. Aber wenn man sie zu schnell auf eine Story, ich nenne es jetzt Story, einlässt und die dann immer wieder wiederholt, dann graviert sie die so richtig rein und wenn dann wirklich mal was ganz anderes daherkommt, dann tut man sich, glaube ich, schwerer, da dann wieder das zuzulassen, dass da jetzt mal was ganz was Neues ist. Ja? Also das Gefühl habe ich da bei dem Ganzen. Aber gut, ich meine.
Ja, etwas ganz Neues und sich darauf einzulassen, das ist ja mein täglich Brot. Also ich hab.
Ja, aber wenn du zu sehr aus deiner Erfahrung dann hergehst und dann sagst, ah ja, das ist sicher wieder du bist wieder, auch zum Beispiel deine Erklärung, ja, der ist aus deiner Seelenmonade. Ich glaube, beim dritten Beispiel, Draco und dein Grey, ne? Da sagst du dann auch dem Klienten, soweit ich mich da erinnere, ja, der kommt, glaube ich, aus deiner Seelenmonade, das ist quasi eine Inkarnationspersönlichkeit von dir. Ja, das ist auch quasi aus anderen Erfahrungen vielleicht da jetzt rüber transportiert in diese Session, kommt aber nicht vom Klienten, sondern da erzählst plötzlich du dem Klienten, was passiert. Und da bin ich einfach der Meinung, dass und ja, vielleicht auch deshalb, weil zum Beispiel bei Draco ein Grey, die sagen ja gar nichts, ne? Die sind ja sehr verstockt. Und dann versuchst du da halt so ein bisschen nach.
Nein, das sind nicht. Siehst du? Da hast du jetzt wieder ein Bild, was sich verfestigt hat von anderen.
Nein, aber was ist? Ja, aber da kommt ja relativ wenig, ne? Und dann hilfst du halt so ein bisschen nach.
Ja, weil die haben nicht die emotionale Bandbreite. Tarek, hör mir mal zu. Die haben nicht die emotionale Bandbreite wie ein Mensch. Du erwartest, dass du mit denen sprichst, wie als würde ein Mensch dir gegenüberstehen. Das kannst du aber nicht machen. Die sind limitiert. Und da musst du dich drauf einstellen.
Ja, aber.
Aber die reden sehr wohl mit dir.
Und ich möchte dann auch, vielleicht erzähl mal, Draco, also das ist das dritte Beispiel, das wir uns vorgenommen haben. Erzähl mal, was da passiert ist. Bei dieser Draco and Grey Session quasi.
Da musst du mich jetzt mal, ehrlich gesagt, nur kurz nochmal in Erinnerung, weil ich habe 2.500 Sitzungen. Was ist denn da passiert?
Ja, du hast mir das als Beispiel geschickt auch. Also ich habe mir das angesehen und ich glaube, da war eine Besetzung durch einen Grey, der aber ein bisschen größer war als normale Greys, aber ungefähr so ausgesehen hat mit großen schwarzen Augen und so weiter. Das war eines der Beispiele, das du mir geschickt hast.
Ja.
Ja. Weißt du jetzt, was ich
meine? Inhaltlich, worum ging es da? Also du hast mir jetzt gerade sozusagen das Außen beschrieben. Worum ging es denn da?
Na, das hätte ich gerne du erzählt.
Was hat er denn gemacht?
Daran kann ich mir jetzt auch nicht so erinnern. Ich habe es mir angeschaut und ich war echt der Hoffnung, dass nachdem das Beispiel von dir kam, dass du weißt, was der gemacht hat. Kannst du dich da nicht mehr erinnern an die Session oder wie? Ich meine, was ich mir da notiert habe, ist zum Beispiel auch, da sagst du, da stellst du auch die Frage, war das auf einem Planeten oder in einem Raumschiff? Ne? Und zuerst sagt er gar nichts und dann kommt sehr schnell Raumschiff. Ja, aber schöner wäre es, wenn er dir das erzählt hätte. Ne? Oder, ja.
Wer ist jetzt er?
Okay, du weißt jetzt überhaupt nicht mehr, was das ist. Okay, dann können wir über das Beispiel nicht reden. Weil ich kann dir jetzt nicht erzählen, was in deiner Session passiert ist. Das muss von dir kommen. Also du weißt nicht, das dritte Beispiel.
Aber du hast doch gerade gesagt, er. Wer ist denn jetzt er? Der Draco oder der Klient?
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also ich glaube.
Okay, also wissen wir jetzt beide nicht mehr wirklich, worum es ging.
Nein, aber ich meine.
Ich dachte, du hättest dir die angeguckt und weißt
ich habe mir das angeguckt. Inhaltlich. Ich habe mir das angeguckt, aber soll ich jetzt erzählen, was sind. Das ist ja deine Session gewesen. Also okay, du fragst da auch, wer sind die anderen, die dich unterdrücken und da kommt dann auch sofort ein Ja. Ne? Also da ging es um einen Klienten, der von einer Entität besetzt wird, die eher größer ist und so ähnlich aussieht wie ein Grey mit dunklen Augen. Du weißt nicht mehr, welche Session das war.
Ich müsste mir die jetzt selber nochmal angucken.
Okay. Ja, ist bei mir jetzt auch schon länger her. Aber wurscht. Da ist mir halt auch aufgefallen, dass von der Fragestellung her, dass die sehr, sehr klar da in eine Richtung schon gezogen hat. Ne? Weil wenn du dann eben diese Entität fragst, ja, warst du auf einem Planeten oder auf einem Raumschiff, ja. Schöner wäre es halt, wenn dir diese Entität dann zum Beispiel erzählt hätte, ja, wir waren da und irgendwie etwas beschreibt, das wir jetzt vielleicht als Raumschiff interpretieren würden, weil wer weiß, was die für Raumschiffe oder was auch immer haben. Ne?
Ja, aber die erzählen natürlich jetzt nicht auch so, das meine ich wieder, siehst du, du gehst immer von einem menschlichen Gespräch mit einem menschlichen Bewusstsein aus, aber die wollen oft ja gar nicht mit mir reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ja.
Du musst dir das nicht vorstellen, so ich habe die da jetzt in der Leitung und dann sind die total gesprächig. Nee, im Gegenteil. Ne, ich muss denen teilweise alles aus der Nase ziehen und dann frage ich natürlich auch schon mal, ist es ein anderer Planet, ist es ein Raumschiff? Wo befinden wir uns denn jetzt hier überhaupt?
Ja. Ja, ja und, gut, und aber allein steht das Wort Raumschiff. Mhm. Also ich würde das einfach nicht sagen. Es soll doch die Entität das beschreiben. Ja, weil wir haben,
ja aber sie will es ja nicht beschreiben. Sie redet ja nicht mit mir.
Ja, aber dann ist halt Pech, dann redet
sie
nicht
glaube,
mit dir.
Also ich glaube, wir verfrickeln uns hier jetzt gerade ein bisschen. Du musst diese Erfahrung selber machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es nutzt dir nichts, du kannst dir noch 100 Sitzungen angucken, aber wenn du das selber liest und das mal selbst monitorisierst und erfährst und fühlst, vor allen Dingen, dann hast du da einen ganz anderen Zugriff zu.
Ja. Naja, natürlich. Ich meine, ich sage jetzt nur das, was mir einfach dann beim Ansehen dieser drei Beispiele, die du mir geschickt hast, aufgefallen ist. Ja. Und das war dann bei zwei dieser Sessions sehr auffallend, dass du da in eine ganz bestimmte Richtung fragst, ja, weil weiß doch der Henker, was irgendwelche Entitäten da draußen, was wir jetzt unter Raumschiff verstehen, vielleicht haben die was völlig anderes, ja. Und auch wenn du den Begriff Raumschiff jetzt verwendest, wir haben dann die Vorstellung, keine Ahnung, irgendwas aus Star Trek oder so. Aber vielleicht sehen deren Raumschiffe völlig anders aus oder sind was völlig anderes, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ne? Und
ja,
dann,
aber dann müssten das Entitäten sein, die würden mir dann erklären, was aus ihrer Sicht ein Raumschiff ist, weil sie das tun, weil sie sich mit mir unterhalten wollen. So wie bei der Dolores, diese extraterrestrische Gruppe, sagte, hallo, so, hier ist wieder eine Studieneinheit, hast du Bock? Aber das ist bei meinen nicht.
Ja.
Ich habe es ja mit denen zu tun, die wollen ja gar nicht erst entdeckt werden.
Ja, verstehe.
Also da ist Gegenwehr. Die erklären mir nicht, wie ihr Raumschiff aussieht. Es sei denn, ich fange da an, richtig zudringlich zu werden. Ne? Manchmal hast du schon mal eine kleine Schwatzbase, die ein bisschen mehr sagt. Oder ich sag so, ich will jetzt hier den Wissenschaftsoffizier, weil aus dir kleiner Befehlsnehmer hier kriege ich nichts raus. Dann kriege ich auch schon mal ein paar mehr Informationen. Aber die Grundlage des Gesprächs ist in der Regel nicht freundlich, sondern eher abweisend. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dir gar nicht reden. Weil du ziehst mich hier ins Licht des Bewusstseins. Ich will ja im Unbewussten hier fungieren sozusagen. Und dann hast du nicht viel Möglichkeiten. Also ich weiß, was du dir da hören willst, aber dann musst du dir die Dolores Cannon-Hypnosen anschauen.
Ja.
Oder Bücher lesen, besser gesagt. Ne?
Ja. Ja,
da hast du die kommunizieren wollen mit dir und dir ja alles von sich aus erzählen.
Ja. Aber findest du nicht auch, dass zumindest die Gefahr besteht, dass man, wenn man diesen Prozess auf die Art beschleunigt, dass man halt dem quasi ein paar Brocken hinwirft, dass man dann auch ein bisschen Gefahr läuft, auf die falsche Fährte zu gelangen? Oder siehst du das nicht so?
Es kann sein, dass die mich auf eine falsche Fährte ziehen.
Ja, weißt du, ja genau. Du sagst zum Beispiel, ist es ein Raumschiff?
Die Gefahr besteht, na klar. Aber wenn sie mir nicht erzählen, wie ihr Raumschiff aussieht,
ja.
Ich muss ja irgendwie, ich will ja kommunizieren, koste es, was es wolle.
Aber weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das was viel Verrückteres noch oder was für, und vielleicht
ja,
ist das auch wichtig
bestimmt.
Für den Fall. Aber wenn du ihm jetzt das Raumschiff hinwirfst, dann sagt er, wunderbar, ja, Raumschiff. Ja, wunderbar,
ja.
Raumschiff, passt schon. Und in Wirklichkeit ist es aber was ganz anderes und wäre auch sehr spannend.
Ja,
aber
das werde ich nicht rauskriegen,
ja.
Weil sie nicht mit mir reden wollen. Verstehst du den Unterschied?
Ja, ich verstehe das schon. Das ist schon klar. Aber du verstehst auch, was ich meine, ne?
Ja, aber wir kommen beide nicht weiter, weil Wir haben nicht die richtige Voraussetzung. Ich müsste so extraterrestrische Gruppen haben, wie die Dolores kennen, wo es wirklich darum geht, mit uns zu kommunizieren und die das auch gerne tun und dann eben auch erzählen, wie ihr Raumschiff aussieht. Aber wenn ich sage, ja, was ist es denn für ein Raumschiff? Und die denken sich, guck mal, die denkt, ne, ja, jetzt in diese Sparte. Ja, aber ist mir doch wurscht. Letzten Endes, ich will Kommunikation. Und ich will, dass die mir zuhören und dass die zum Beispiel dann so ein Objekt da entfernen. Und das ist mein Begehr. Mhm. Ich lege hier keinen Wert auf die Einmaligkeit der Realität, zu sagen, da, so ist es jetzt. Das ist ganz genau so, sind die. Und nee, das ist mir egal. Ich möchte kommunizieren. Und ich habe ein Endziel. Und das ist immer das Endziel, dass es meinem Klienten besser geht.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Deine Sessions zielen jetzt nicht darauf ab, dass du irgendwas über außerirdische Zivilisationen erfährst oder überirdisch oder keine Ahnung was, sondern eigentlich willst du ja nur, dass sich die verziehen. Und zwar möglichst in Frieden, geh in Frieden, aber
also,
geh.
Ich hab ja auch nette Extraterrestrische, mit denen ich mich unterhalten kann. Du kennst ja jetzt gerade mal ein Mühchen von meinen Sitzungen. Das sind
natürlich
2500 Sitzungen.
Natürlich.
Das habe ich natürlich auch, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Sagen wir mal so, mein Schwerpunkt, das sind eher die nicht so kommunikativen, freundlichen oder es gibt auch extraterrestrische, da ist es wirklich, ja, die sagen, erklären mir dann, dass mein Klient sich zur Verfügung gestellt hat, dass mein Klient im Grunde genommen zu diesen Extraterrestrischen gehört und gesagt hat, ich inkarniere als Mensch und ihr dürft das alles monitorisieren oder ich gebe euch die Informationen, was es bedeutet, dieses Menschsein, und dann ist das ja auch wieder okay, dann ist es ja gar nicht gegen sein Willen.
Ja.
Das hatte ich auch schon. Die reden dann auch mehr. Ne? Aber diese Gruppe da jetzt, ich komme wieder zurück auf diese Lungengeschichte oder der Draco da, die waren nicht so nett. Also die haben da im Verborgenen ihre Spielchen getrieben und da ich die aber über diesen telepathischen Kanal des Klienten sozusagen ins Licht hole, also das ja Bewusstsein heißt ja nach vorne hole und sie betrachte und mit ihnen kommuniziere, darf ich nicht erwarten, dass die jetzt sagen, oh, hi, Betty, yo, mit dir wollten wir schon lange reden. Na klar, wir erzählen dir jetzt mal, was wir hier so vorhaben. Also die sind wirklich dann meistens spärlich in ihren Antworten, sag ich mal. Das sagen mir auch die Klienten, die sagen, du, da kam nicht viel. Das war richtig schwer und ein Rumgedrucksel und ich hatte keine schönen Gefühle auch nicht in meinem Körper und. Ja, oder manche, die, was immer sehr klassisch ist, die drehen einfach ihren Kopf von mir weg. Also du liegst hier eigentlich gerade, ich sitze an der Seite und du siehst dann, wie der Kopf sofort Richtung Wand geht, also nicht zu mir, sondern zur Wand, so nach dem Motto, mit dir will ich gar nicht reden.
Trotzige ETs.
Ganz trotzig, ja, nicht nur ETs, auch die anderen.
Aber eben auch eine Frage, die auch vorher schon im Chat kam und die wirklich interessant für, ich stelle sie nochmal, nämlich, woher weißt du, dass die dir dann auch die Wahrheit erzählen?
Und die Anhaftung?
Ja. Also.
Ja, also wie gesagt, die hundertprozentige Wahrheitsmedaille kann ich mir hier nicht anhängen, tue ich auch nicht. Das ist ja der kleine Zweifler, der immer bleibt. Aber die Emotionen oder die emotionale Reaktion und die körperliche Reaktion meiner Klienten, die sind für mich mein Kompass. Also da erkenne ich ran, nee. Also das ist jetzt hier keine Story, die der sich mal eben so jetzt aus seiner Psyche heraus einbildet oder selbst erzählt. Das ist zu heftig. Mhm. Also ich sag ja, du, ich könnte dir ganz andere Videos noch zeigen, wo du dann nochmal ins Staunen kämst.
Ah ja, das glaube ich.
Aber die sind halt nicht öffentlich.
Naja, ist schon klar. Ne?
Und zu Recht, also ich verstehe dann auch die Klienten, das will man dann nicht.
Ich verstehe das total, ich verstehe, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie die online sind, dass sie das gemacht haben. Also wirklich nochmal Hut ab vor den Leuten, die das wirklich machen, also wirklich mutig und wirklich finde ich super. Genau, Hans Kraxner fragt, hat der Sendungsgast oft Klienten, bei welchen keine Besetzung vorhanden ist?
Das erste habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Hat der Sendungsgast, also du, oft Klienten, bei welchen keine Besetzung vorhanden ist?
Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Also das sind dann einfach wirklich reine Regressionshypnosen. Man schaut in ein anderes Leben. Da hat sich irgendwas in dem Leben ereignet. Es kann auch ruhig traumatisch sein, aber es ist nicht so weit gekommen, dass dann diese Inkarnationspersönlichkeit nicht ins Licht gegangen ist, sondern ist ins Licht gegangen. Und dann kann ich sogar noch in diese Zwischenebene folgen, da wo man zum Beispiel ein neues Leben plant. Das ist dann das berüchtigte Life Between Life. Ist auch ganz bekannt als Technik.
Ja.
So, und dann ist irgendwann die Session zu Ende. Wir haben alle Erfahrungen gemacht. Wir haben alle Fragen beantwortet bekommen, weil der Klient bringt ja Fragen mit. Ne? Der kommt ja nicht nur und sagt so, wir schauen mal, was ist da, sondern der hat ja auch wirklich meistens bis zu 10 Fragen, die er dann gerne entweder von seinem höheren Selbst oder durch einfach die Sitzung an sich erklärt bekommen möchte. Warum habe ich dies? Warum ist das? Warum habe ich diese körperlichen Probleme schon seit Jahrzehnten und die Schulmedizin kann sie nicht lösen? Kann das sein? Das, Punkt, Punkt, Punkt. So, und diese Inkarnationspersönlichkeiten, die sind aber dann gegangen. Die hängen nicht bei meinem Klienten rum, aber ich konnte quasi durch meinen Klienten oder mit dem Klienten in das Leben reingucken. Und dann hat er was verstanden, dann weiß er, warum in diesem Leben noch Befindlichkeiten sind, weil er eben in dem anderen Leben etwas nicht abgeschlossen hat.
Mhm.
Aber jetzt nicht so schlimm, dass er hier hängen geblieben ist.
Ja, treuer Zuhörer.
Ja, ich gebe mal ein ganz kleines, winziges Beispiel. Ich hatte eine Klientin, die das witzige Phänomen hatte, dass sie nicht duschen konnte. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Wasser ins Ohr gelaufen ist, hat sie eine Panikattacke gekriegt. Dann hat sie ihre Eltern mal gefragt, ne, ist ja klar, man sucht ja erstmal in diesem Leben, sag mal, habt ihr mich mal als Baby gedöppt oder bin ich mal halb ertrunken oder was soll das immer hier mit meinen Ohren? Und die Eltern haben gesagt, nee, also nicht, dass wir wüssten, wir waren immer vorsichtig, aber das machst du schon, seit du Kind bist, sobald wir Haare waschen wollten und da ist ein bisschen Wasser an deine Öhrchen gekommen, bist du ausgeflippt. So. Dann in der Inkarnations- oder Reinkarnationshypnose haben wir ein anderes Leben gesehen im Mittelalter. Ich verkürze das jetzt mal, wo sie eben auch heilerisch tätig war. Sie wurde dann als Hexe benannt und dann hat man sie halt, das war wohl, das wusste ich auch nicht, aber das habe ich dann recherchiert. Man hat Frauen auch dann im Meer sozusagen festgebunden, wo Ebbe und Flut kam. Und wenn das Wasser dann natürlich bis zu einer gewissen Höhe kam, hat es natürlich erstmal, also schau mal die Höhe der Ohren und des Mundes, das ist fast gleich.
Mhm.
So, und jetzt stell dir mal vor, das Wasser steigt, 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 du kommst nicht weg, du bist festgebunden und das Wasser kommt dann an den Mund und dann fängst du natürlich an zu ersticken und das, also zu ertrinken. Und das, was sie mitgenommen hat aus diesem Todestrauma, das war das Fließen des Wassers ins Ohr, wurde verbunden mit Ertrinken. So, das ist zum Beispiel etwas, ne, wir sagen wieder Zellinformation, das war einfach in ihrem Körper abgespeichert in ihren Zellen und wurde immer wieder aktiviert in diesem Leben, wenn sie eben irgendwie Wasser ins Ohr bekommen hat. So, und das haben wir dann also in diesem Leben nochmal gesehen, durchlebt, sie hat es verstanden, nach der Sitzung war das vorbei. Also es ist nicht so, dass sie sich jetzt da freudestrahlend ins Wasser geschmissen hat, aber sie konnte sich auf jeden Fall duschen und sich die Haare waschen, ohne gleich wieder eine Panikattacke zu kriegen. Das versteht ja kein Mensch. Also das versteht man ja nicht. Ne?
Ja.
Ja, aber das war dann weg. So, und das ist jetzt zum Beispiel eine ganz reine Regressionshypnose, wo man mal in ein anderes Leben geht und da ist jetzt keine Anhaftung. Also die damalige Heilerin, die da ertrunken ist, die ist nicht verstorben und hat sich dann an meine Klientin jetzt gebunden.
Mhm.
Ja. Ja, das habe ich auch.
Okay. Ja, unglaublich, was da für Dinge passiert sind und wie die dann die Menschen beeinflussen.
Mhm.
Ja, es und ist ein das Erstaunliche, Feld. Und das Erstaunliche eben, jetzt auch wenn sie das nur ausgedacht hat, vielleicht ist es eine Metapher, was weiß ich denn, ja, gar nichts, aber du sprichst da mit ihr, sie erzählt es dann, sie durchlebt es dann, erinnert mir jetzt auch wirklich an Mindwalking natürlich, es hat eh schon gemeint, man sollte das vielleicht einmal kombiniert betrachten, ja. Und dann ist es aber weg, ne? Und das ist eigentlich natürlich das Erstaunliche, wie du schon gesagt hast, ja? Dass
genau
durch diese crazy Stories dann sich aber wirklich was, also wenn die Frau jetzt zum Beispiel, und hat sie das dann nie mehr gehabt, dieses, oder ist es, kommt es dann wieder?
Nein, das war dann komplett weg. Also was weg war, war, sie hat keine Panikattacke mehr bekommen, aber das heißt nicht, dass sie also jetzt von diesem Tage an in jedes Swimmingpool reinschwimmt und ins Meer reinläuft und so lustig rumschwimmt wie wir, sondern sie kann sich halt wieder die Haare waschen, sie kann sich duschen. Das war für sie sehr schwer. Also das war lebensbeschneidend. Ja. Ne? Wir lachen da vielleicht drüber, aber für sie war das wirklich doof und dumm. Ja, und das war dann weg. Sie hat halt keine Panikattacke mehr bekommen, aber sie hat das Wasser, was in ihr Ohr läuft, jetzt nicht unbedingt als was Schönes empfunden, plötzlich. Aber sie hat nicht mehr so körperlich extrem reagiert, was wir eben Panikattacke nennen, ja. Ne? Was dich ja wirklich dann total einschränkt.
Gibt es dann noch... Ist es dann immer permanent oder gibt es da nicht auch Fälle, wo Menschen dann, die zu dir kommen, zuerst einmal eine Besserung erfahren und dann aber wieder in so alte Muster hineinfallen?
Ja, das gibt es auch. Nicht oft, aber gibt es. Dann sind es aber eher die, ich sag mal, persönlichen Befindlichkeiten, die jetzt aus diesem Leben entstanden sind. Also du kannst ja nicht hergehen und sagen, ach guck mal, das ist alles jetzt diese Anhaftung schuld gewesen. Ne? Und jetzt ist die weg und jetzt ist supi, jetzt geht mein Leben hier mal richtig nach vorne. Nee, so ist das nicht. Also eine Anhaftung, da darf man nicht alles aufbürden. Die hat natürlich schon, also wie soll ich sagen, die setzt schon mal einen Sack drauf in deinem Leben oder zwei. Aber du hast auch deine eigenen Aufgaben hier noch zu lösen. Ne? Mhm. Und das sind dann so die Klienten, die sich dann schon mal nochmal bei mir melden und sagen, ja, also ich habe mir da jetzt aber mehr von versprochen. Ne? Jetzt ist vielleicht das und das weniger, aber ich habe ja immer noch da und da meine Probleme. Ja, dann sage ich, ja, dann arbeite mal dran. Also, ne, es gibt so Leute, die wollen dann so ein Allheilmittel und denken, eine Anhaftung ist weg oder manchmal finde ich ja sogar zwei und jetzt geht das Leben ab und die haben keine Probleme mehr und dann haben die aber doch noch Probleme, und zwar ihre eigenen aus diesem Leben. Die dürfen sie dann schön selber lösen. Ja.
Ja.
Gibt so alles. Ne? Und also da kann ich natürlich nicht weiterhelfen. Ne?
Okay.
Kann ich nur sagen, mach eine Therapie oder such dir, keine Ahnung, anderweitig Hilfe, aber...
Also die Dinge aus dem jetzigen Leben, die übergibst du dann an klassische Methoden.
Was heißt an klassische Methoden? Sag dem Mensch, du musst auch bei dir selber gucken, bei dem Klient.
Okay,
also. Was er sich dann sucht, das überlasse ich ihm.
Ja.
Na, und ich sag ja auch nicht zum Beispiel Psychotherapie, dass das jetzt nichts ist. Ich habe selber Psychotherapie gemacht. Also selbst konsumiert, ne? Und es war
hilft
gut.
Vielen Menschen
und es war
total.
Richtig.
Ja. Ja,
ja,
natürlich.
Ja, also ich würde jetzt nie sagen, oh, um Gottes Willen, geht nicht mehr zu Psychologen. Die müssen für sich natürlich entscheiden, was für Befindlichkeiten haben sie und wie möchten sie denn da jetzt weiter vorgehen. Die Anhaftung, das war ja nur ein Sack.
Mhm.
Ja, manchmal ist das ein großer, dicker, fetter Sack und die Menschen sind sehr, sehr dankbar und sehr glücklich. Aber das heißt ja nicht, dass danach jetzt keine Probleme mehr sind, die sie ja aus diesem Leben oder die in diesem Leben entstanden sind. Die dürfen sie dann noch selber bearbeiten. Da hat ja die Anhaftung nichts mehr mit zu tun.
Ja. Okay. Falls jetzt noch jemand anrufen möchte, wäre jetzt die Gelegenheit, aber wir nähern uns jetzt dann doch dem Ende der Sendung. Ein Ding, das mir also wirklich auch noch ziemlich, es gibt auch noch ein paar interessante Fragen im Chat, auf die ich dann vielleicht auch noch zurückkommen kann, wenn die Zeit reicht, aber ein Konzept, das du erwähnst, das fand ich besonders gruselig und auf das möchte ich noch eingehen, und zwar die sogenannten Backdrop-People. Also man kennt das ja auch zum Beispiel aus der Simulationstheorie Non-Playing Characters, da geht's quasi, oder erzähl mal du, was sind Backdrop People?
Also die Backdrop People, das ist übrigens nicht von mir, das ist von Dolores Cannon. Das ist jetzt, also ich muss sie jetzt mal zitieren. Die Drap, oh Gott, es ist schon spät, ich kann nicht mehr reden. Die Backdrop People, das sind sozusagen die, die, wenn wir uns mal jetzt so, wir schauen uns jetzt einfach mal im Kleinen eine ganze Stadt an. Es muss natürlich immer Leute geben, die in diesem großen Theaterstück die Staffage spielen, also Leute, die, ja, wenn du jetzt in ein Café gehst, dann im Café sitzen, die Kellnerin, die dir einen Kaffee bringt und so, das wäre jetzt eine Staffage. Also das sind die Leute im Film, die nur so im Hintergrund, deswegen Backdrop People, die da aber doch die Szene ausfüllen. So hat sie das erklärt bekommen, auch von ihren extraterrestrischen Freunden, dass es also auch Seelen gibt, aber ich betone Seelen, ne? Ich sage nichts ist seelenlos, zu diesen Anhängern gehöre ich nicht. Es sind also Seelen, die hier so ihr 9-to-5-Leben leben und sicherlich auch was lernen, gar keine Frage, aber die jetzt, was so den Lebensinhalt und die Aufgabe, der Sinn und Zweck des Lebens, jetzt nicht gerade so die Highlights haben oder sind, ne, die also für uns nur im Hintergrund agieren und uns in gewisse Erfahrungen auch bringen.
Ja, ich meine, auf der einen Seite kommt es mal vor wie die Vorstufe zum Solipsismus, dieses Konzept.
Zu was?
Solipsismus. Das sind Menschen, die der Meinung sind, dass nur sie bewusst sind und alle anderen um sich herum sind eigentlich nur da für sie. Das sind Solipsisten, ja. Und das kommt mir so ein bisschen wie die Vorstufe vor. Und was, wenn man draufkommt, man ist selbst ein Backdrop People. Ja. Oh. Ah, ja, genau. Das hätte ich jetzt völlig vergessen. Natürlich ist es so, dass nach 2 Stunden dieses Telefon auflegt. Himmel nach einmal. Aber schauen wir mal.
Ob es mein Ohr war oder ob es irgendwelche feindlichen, nichts feindlich.
Das ist,
negative.
Nein, das ist die Telefoncompany, die einfach der Meinung ist, nach 2 Stunden beenden sie ein Gespräch. Warum auch immer. Das hatte ich jetzt. Ja, es ist so. Ich wollte noch dran denken, aber in der Hitze dieses Gesprächs natürlich habe ich das jetzt vergessen. Aber okay. Du bist wieder da.
Gut. Ich bin wieder da.
Also, ja, was ist, wenn man dann zum Beispiel draufkommt, ich bin so ein Backdrop?
Ja, gute Frage. Vielleicht bist du das.
Ja.
Wie fühlt sich's denn an?
Ja, ich glaube für niemanden, ich glaube niemand hält sich selbst für einen Backdrop, oder? Das ist irgendwie so schräg.
Ich glaube, also, wir, die uns mit diesen Facetten des Lebens auseinandersetzen, ich kann es mir schwer vorstellen, dass wir Backdrops sind. Aber du kennst ja auch so Leute, ne? Der Nachbar zum Beispiel,
ja,
der Berüchtigte, der
innen,
so sein 9-to-5 lebt.
Ja, das ist nach außen, ne? Von außen vielleicht schaut es aus wie 9-to-5 und nicht viel los, aber das weiß doch niemand, wie es im Inneren von dem aussieht. Ne?
Na, das stimmt.
Und alle
es ist
Menschen,
schon ziemlich vermessen.
Es ist vermessen, das finde ich auch, ja.
Mm.
Also, natürlich kann das, du hast jetzt betont, und da bin ich auch überzeugt, dass du diese Interpretation nicht supporten würdest oder unterstützen würdest, aber man kann das dann weiterdenken. Ne? Man kann sagen, naja, diese Backdoor-People, eigentlich sind das keine richtigen Menschen, die sind eigentlich nur Hülsen. Und eigentlich...
Oh nee.
Weißt du, was ich meine?
Nein.
Man kann das so weiterspinnen, das meine ich. Das ist
wie ein
geistiger
aber
Virus.
Aber würde ich von abraten.
Ja, natürlich.
Weil
das nächste ist dann, naja, eigentlich kann man mit denen ja machen, was man will. Die haben ja eigentlich dann doch gar richtig. Ja, wirklich. Ich meine, das ist, wenn man dieses Konzept weiterdenkt,
ja,
da bin ich mir sicher, dass manche dorthin kommen. Und deshalb finde ich das eigentlich erschreckend und höchst gefährlich.
Ist es. Ja, es ist vermessen und es ist, ich sag jetzt mal, das würde ja bedeuten, dass es Menschen gibt, die keine Seele haben. Das ist, glaube ich, auch das, was dahinter steht. Ne?
Ja.
Also nur Hüllen.
Ja.
Heißt ja, die haben keine Seele, das sind wie so, ich sag mal, lebende Roboter. So sehe ich das aber gar nicht. Also, Na, das, ich weiß gar nicht, wer das hier in diese Szene gebracht hat. Es gibt ja so einige False Flags, sag ich mal, auch in unserer Szene. Und das ist eine davon. Da okay. bin ich ganz fest von überzeugt. Also da habe ich sogar selbst Dolores mal angezweifelt.
Okay, aber...
Also es war nicht so stimmig für mich.
Ne? In dem, ich glaube, es ist in der Session mit Oliver, da bringst du das aber auf, das Konzept der Backdrop People.
Ja, ich glaube schon, also jetzt streiten wir uns wieder um die Überschrift. Es gibt für mich Menschen, die, sag ich mal, von der Sinnhaftigkeit ihres Lebens, wo ich denke, was ist der Sinn und Zweck deines Lebens? Also, die nicht darüber nachdenken, was eine Seele ist zum Beispiel. Also die wirklich so ein, ja, ich nenne das ja immer 9-to-5-Leben leben. Ja. Und dann sterben und dann sind sie weg. Und das sind die, die für mich hier sind, wie soll ich das erklären? Um uns auch eine Bühne zu geben für unsere Erfahrungen. Die machen auch ihre Erfahrungen.
Also eigentlich ein Dienst an uns.
Ja, oder an aber uns, die sind nicht seelenlos.
Also wie gesagt, vielleicht bin ich ein Backdrop. Ein Dienst an jenen, die, um die es dann irgendwie geht.
Ja.
Ja, puh. Keine Ahnung, damit kann ich mich nicht anfreunden. Aber gut, es ist nichts, was ich kenne das eben auch aus anderen Sachen, aus der Simulationstheorie, diese Non-Playing Characters. Dort ist es wirklich, glaube ich, beinhart, ja. Das sind wirklich nur Hüllen und so. Und da sind wir uns eh einig, wird's gefährlich. Und dann gibt's vielleicht so Zwischendinge. Ja, ich meine, ich stimme auch mit dir überein. Viele Menschen leben halt wirklich so dahin, wie in einer Trance, ja. Aber im Kern... Aber die können alle aufwachen. Ja? Also ich glaube, dass jeder Backdrop sowas überhaupt gibt. Ich glaube, es gibt es eh nicht, aber sollte es das geben, und da bin ich jetzt bei Wilhelm Reich, im Kern sind die quick lebendig, das ist halt nur leider abgetötet, betäubt oder wie auch immer. Mhm. Ja? Also das glaube ich.
Ja, also wenn ich Dolores richtig verstanden habe, dann... Sie hat das so ähnlich erklärt, ich will das jetzt auch nicht falsch erklären, nur subjektiv, wie ich das verstanden habe, dass die eine Teil der Kulisse sind, ja. Also so, ja. Sie nannte die sogar Sklaven, ja. Jetzt nicht seelenlose Sklaven, aber eher Sklaven, die dann von einem Sternensystem zum nächsten gehen und sozusagen benutzt werden für den Hintergrund.
Das ist entsetzlich, sehr furchtbar. Wer hat die versklavt?
Ja, ich weiß es nicht.
Nein, das ist furchtbar. Aber okay, gut.
Ja, aber das ist, ich weiß, also ich war damit auch nie so richtig im Frieden, ne? Sagen wir mal so, weil ich einfach nichts als seelenlos ansehe. Das Wort allein können wir streichen. Also ja, das gibt es für mich nicht. Alles hat Seele, aber alles ist halt unterschiedlich in unterschiedlichen Lehrgängen hier unterwegs. So.
Room 302 fragt, ja, die Frage. Tarek, kannst du mal fragen, ob dem Gast die Theorien von Howdy Mikoski bekannt sind? Kennst du den Howdy Mikoski?
Nein, kenne ich nicht.
Er schreibt nämlich, anscheinend hat der das aufgebracht, sagt dir der Begriff Lichtfalle irgendwas?
Oh.
Ja, genau. Weil du schickst.
Da müssen wir einen neuen eigenen Podcast machen.
Okay.
Ja, das weiß ich. Das kenne ich. Also diesen Howdy da kenne ich nicht, aber hier die Frau Barbara Stellberg, die hat da ja ein ganzes Buch drüber geschrieben und in meinem neuen Buch demontiere ich die auch.
Also da geht es darum, dass man eben nach dem Tod nicht ins Licht gehen soll, weil dann reinkarniert man wieder und man bleibt ewig hängen. Mhm. Ich finde es unglaublich, es ist eine postmortale Verschwörungstheorie. Okay, also du hältst davon nichts, ja. Oder wie? Du sagst, nein,
gar nichts.
Geht's ins Licht, definitiv, ist dein Ratschlag. Du schickst dir auch ins Licht, ne? Also du würdest eben.
Meine ganze Arbeit, ne, die ich da leiste, die wäre ja komplett sinnhaft los. Aber man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Mit dem Buch jetzt von der Frau Stellberg, das habe ich ja auch gemacht. Ne, ich will ja auch fair bleiben, aber aus meiner subjektiven Erfahrung habe ich ganz viel Gegenwind für sie. Also sie hat nicht so wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, sagen wir mal so. Aber auch das könnte man jetzt natürlich auch wieder demontieren, ne? Das ist ja immer, jeder sagt ja, ja, aus meiner Sicht ist das aber so. Das ist meine Wahrheit. Sie sagt, das ist ihre Wahrheit. Aber meine Wahrheit, ja, da sind ein paar Fragen drin, die sie nicht beantworten kann. Mhm. Glaube ich zumindest, so sagen wir mal so. Und den widme ich da in meinem neuen Buch auch. Natürlich ein Kapitel, weil mich viele ja auch darauf ansprechen. Und ich halte sowas auch für eine, auch für eine False Flag. Die Leute, die schnappen sowas auf und dann ist das wie stille Post. Dann wird das so weitergereicht und dann schreibt irgendwann der Erste sein eigenes Buch darüber. Und dann ist das für die, für viele Leute ist das dann eine Wahrheit. Darf es ja auch. Gar keine Frage. Aber ich bin kein Befürworter von dem, geh nicht ins Licht, ne?
Mhm. Ja, okay. Rimsky fragt, gab es jemanden, der plötzlich Ursprachen sprechen konnte, wie Sumerisch oder Babylonisch? Hattest du das schon mal, dass jemand dann in irgendeiner völlig unidentifizierbaren Sprache zu brabbeln begann?
Das sind Sachen, die hast du nur bei den Somnambulisten. Das geht nicht, wenn der Klient noch auch nur ansatzweise ein Tagesbewusstsein dabei hat oder ein Ich-Bewusstsein. Da geht das, weil, ja, wenn du noch ein bisschen Bewusstsein dabei hast, was ja die meisten meiner Klienten haben, also die monitorisieren das ja schon ein Stück weit mit, nicht immer so ganz sauber und erinnern sich auch nicht immer gleich an alles, aber die könnten mir schon den Inhalt wiedergeben in ein paar Sätzen. Wenn du dann plötzlich in einer dir fremden Sprache fließend sprechen würdest, würde sofort dein ganzer, ja, Bewusstseinszustand in einen roten Alarm gehen. Das geht nicht. Also du musst komplett ausgeschaltet sein. Dann haben wir wieder die Somnambulisten. Da würde das gehen. Hatte ich aber noch nicht. Ich habe dafür ganz andere komische Sachen.
Das glaube ich. Ja, ich hatte das lustigerweise immer. Und zwar in einem Kornkreis in England. Ein englisches Medium, Pat Angoff. Es war unglaublich. Und plötzlich fangt ihr da in irgendeiner Sprache zu reden an, so zwischendurch. Und das wirklich schräg ist online, ich habe sie letztens auch schon mal erwähnt, und das wirklich Schräge ist, als ich mir das dann danach angehört habe, oder ich habe es meiner Lebenspartnerin vorgespielt, ich bin dermaßen emotional geworden, ich hatte keine Ahnung, was da mit mir passiert. Also irgendwas hat mich da dann total angesprochen. Ja, es ist schräg. Aber ich habe bis heute nicht rausgefunden, was das für eine Sprache ist.
Ja. Ach so, es ist jetzt keine Sprache, die noch da ist und verifiziert werden könnte, es ist eine Sprache, die erkennst du zwar als Sprache, dein Verstand kann nichts damit anfangen.
Ich habe es nicht übersetzen können. Wenn es irgendeine Sprache war, die jemals gesprochen wurde, dann ist sie lang verschüttet. Oder ich habe es nur einfach noch nicht gefunden. Also ganz ehrlich, ich werde mal KI fragen vielleicht. Ich frage mal KI. Das ist eine super Idee eigentlich. Das mache ich dann. Mm. Das Zeug einmal für
was Gutes. Also ich kann wohl in so einer Sprache singen. Das kann ich. Aber ich hatte noch keinen Klient, der auf einmal eine Sprache sprach, die ich nirgendwo einordnen konnte.
Mhm. Ach so, ein Fantasiesprache. Ich kenne auch, gibt es eine Grazer Band auch, wo die Sängerin auch in Fantasiesprachen
Ja, die Frage Heller ist ja Komet, dann wieder, da kommen wir wieder. Was ist Fantasie? Ne? Holt sie sich das jetzt gerade irgendwo weg oder ist das wirklich eine Sprache, die über ihren telepathischen Kanal einfach wieder fließen darf?
Ich glaube, das
geht aber immer nur, wenn dieser Verstand da weg ist, ne?
Ja.
Und wahrscheinlich war der Verstand weg bei dem Mann im Kornkreis.
Das war eine Frau.
War der in Trance?
Englisch, nein, es war eine Frau, eine Dame, eine ältere Dame, damals schon auch Pat Angoff. Ein Medium. Mhm. Und so weiter.
Ach, siehst du? Ja, genau, ja. Die können das.
Ja, na, die war.
Hast du schon mal meinen Heilgesang gehört?
Nein.
Ja, dann mach das mal, weil da singe ich in so einer Sprache, die mir nichts sagt, aber es ist eine Sprache. Ich weiß das.
Findet man das auf deiner
Seite?
Und andere
haben es auch schon als Sprache identifiziert, also auch nicht jetzt sumerisch oder so. Das kann keiner einordnen, aber die Menschen sagen mir, ich höre diese Sprache, wenn du sie singst und ich könnte ausflippen. Also ich konnte weinen oder lachen oder ich summe sie sogar mit. Das ist dann ganz, ganz spooky. Das hatte ich einmal bei einer Klientin, bei einer Somnambulistin. Da habe ich ein Lied in dieser Art angesummt und die summt das 1:1 mit. Da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil das hätte sie nicht wissen können, weil ich noch nicht mal wusste, was ich da eigentlich singe. Also wie kann sie es denn dann wissen und mitsingen? Also das hatte ich schon, ja. Aber das war eben gesungen. Das war jetzt nicht eine Sprache in dem Sinne, die einfach so gesprochen wurde, sondern das waren, oder es war inspiriert durch die Heilgesänge. Das wollte nämlich das Wesen bei ihr. Das war eher ein höheres Selbst jetzt, keine Anhaftung. Wollte das unbedingt, dass ich singe, weil es einfach Freude bereitet. So, Punkt aus. Ganz simpler.
Tut es, ja.
Ne? Und dann habe ich gesungen und dann summt die mit. Aber so, und das war keine Sängerin. Also keine, so wie ich jetzt eine professionelle Sängerin bin. Nee, das war so eine ganz normale, es war eine junge Türkin und ich sag jetzt mal Hausfrau, ne, ohne das abzuwerten. Die hat nie gesungen und dann singt die da auf einmal die gleiche Melodie wie ich in den gleichen Worten. Da konnte ich nicht mehr. Das zeige ich meinen Schülern auch unter Kuriositäten. Das konnte ich dann auch nicht mehr erklären.
Ja. Ja, ich glaube, man kann das ja wenig erklären. Man kann es nur hinnehmen, wie es halt ist.
Ja, ich kann dir mal, also ich habe 2 Heilgesang-CDs, habe ich richtig produziert auch. Die schicke ich dir einfach mal als MP3 und dann hörst du mal rein und dann
entweder machst was
mit dir.
Ist da auch was online?
Ich glaube, ich habe dann nur eine Hörprobe online.
Ja. Vielleicht können wir die ja dann auch verlinken. Ja, vielleicht können wir das ja verlinken, weil das interessiert sicherlich auch einige.
Ne? Weil die eben mal käuflich erwerblich war. Jetzt habe ich sie aber als MP3 und kann sie einfach verschicken, wenn du das mal reinhören möchtest.
Ja, gerne.
Dann hörst du mal rein. Die gehen 45 Minuten eine. Und okay. Da singe ich halt auch sowas, was ich nicht verstehe, was ich da mache eigentlich. Ne? Ja, denn das habe ich zum Beispiel, also diesen Heilgesang, den habe ich dann dem Jürgen Ziebe zur Verfügung gestellt. Für seine tollen Videos, seine 3D-Grafiken da.
Naja.
Weil die wollte er unbedingt haben, weil er sagte, oh, die muss ich haben. Und das ist dann schon auch wirklich eine tolle Kombi sein. Kennst du die?
Nein.
Okay. Ah, die kennst du nicht. Okay.
Muss ich mir mal ansehen, ja.
Unbedingt, ja. Der ist ja sowieso Grafiker gewesen, also er ist ja schon längst.
Ich hatte ihn schon mal zu Gast, den Jürgen. Ah, und es war wunderbar, sein.
Ja, großartig, genau. Dann musst du mal schauen. Der hat ja ganz tolle dreidimensionale 3D-Videos gemacht von seinen außerkörperlichen.
Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja, das muss ich mal
anschauen. Oh, was? Ja, musst du machen. Und da gibt's eben so ein paar Videos, wo ich auch singe, also wo er meine Heilgesänge bekommen hat. Habe ich gesagt, ja, hier, nimm, verwurste sie.
Mhm. Ja, also zum Ende des wirklich sehr spannenden und ungewöhnlichen Abends kommend, du schreibst auch irgendwo, du siehst dir dann, um runterzukommen, Zeichentrickfilme an. Welche sind denn das? Was für Zeichentrickfilme siehst du dir da an?
Nein, da haust jetzt ein bisschen was durcheinander. Es ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Also um runterzukommen von so Sitzungen wie die mit dem Kairan.
Ja.
Ja, also diese, ne, wo wir sagen würden, dämonischen Entität. Danach habe ich mir 2 Disney-Filme angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Aber ich musste einfach was völlig anderes haben, weil ich immer noch diese weißen Augen immer gesehen habe. Und ich war ja auch, das war ja meine erste Erfahrung derer Art. Ich war total aufgebracht nach der Sitzung, immer noch. 8 Tage. Ich konnte mir die Sitzung auch erstmal gar nicht angucken. Also ich musste mich richtig therapieren, um die mir nochmal anzugucken und nochmal und nochmal und nochmal, bis es dann irgendwann endlich weg war. Ne? Dieses komische Gefühl, da hinzugucken und mir da diese weißen Augen anzusehen die ganze Zeit. Ja, und da habe ich mir halt 2 Disney-Filme angeguckt. Welche das waren, weiß ich nicht mehr. Aber es waren 2 hintereinander und dann konnte ich einschlafen.
Okay.
Aber das mache ich nicht grundsätzlich.
Aber das machst du nicht grundsätzlich, nur danach. Okay.
Nein, ich bin so eine, die sich dann Netflix-Serien anguckt nach meinen Sitzungen.
Okay.
Ja, das mache ich. Ich bin so ein kleiner
Aber die Frage ist ja, ich meine, du hast ja noch einen wichtigen Punkt aufgebracht. Also wir haben ja am Anfang, habe ich ja auch einen Clip gespielt von Remote-Viewern, aber auch einer Marie Berthold, die da auch das kombiniert, zum Beispiel mit Hypnosearbeit. Und im Remote-Viewing gibt es den Begriff des Detoxing, ja, wo man sich einfach danach von diesem Target wieder lösen muss. Ich glaube, das ist auch in deiner Arbeit sehr wichtig. Und
Nein, da bin ich rigoros. Das liegt daran, dass ich nicht an, also ich glaube nicht, dass ich Schutz brauche. Jetzt schreien ganz viele auf. Oh, weißt du was? Wenn die Anhaftung, die ich löse, wenn die zu mir kämen, weil das ist ja die Urangst, ne? Oder überhaupt andere Entitäten, dann könnte ich ja gar nicht mehr laufen. Sag ich mal immer so. Mir geht es super bis auf die Sitzung vom Kairan. Wie gesagt, da musste ich auch erstmal durchatmen. Aber ansonsten, ich mache das 10 Jahre. Mir geht es richtig gut nach diesen Sitzungen. Und ich habe einfach meinem Team da oben gesagt, pass mal auf. Also wenn ihr meint, ich brauche Schutz, wenn das überhaupt ein Thema ist, dann kümmert ihr euch darum. Da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Und die RA-Gruppe, die ich ja so gerne erwähne, die ja auch erklären, was Erzengel sind, die sagen, wenn du an das Konzept von Schutz glaubst, dann hat das Universum gar keine andere Chance, als dich in Situationen zu bringen, wo du die Erfahrung von Ohnmacht machen wirst. Weil durch deine Angst, dass du Schutz brauchst, ich brauche Schutz, ich bin schwach, ich kann mich nicht wehren, wie auch immer, oder nur schlecht, bringst du das Universum eben in diese Situation, dir diese Situationen nicht ermächtig zu sein, dass du sie erlebst, weil das Universum sagt ja nicht, oh Gott, was für eine Erfahrung ziehst du denn da jetzt gerade an? Warum beschäftigst du dich denn jetzt mit Angst oder Schutz? Verstehst du? Das Universum ist ja neutral. Das ist ja wie so ein, ich sage immer, Riesen-Genie, was dir deine Wünsche erfüllt, bewusst oder unbewusst. So, und wenn ich jetzt hergehe und sage, oh, ich muss mich nach jeder Sitzung duschen, ich muss mir, keine Ahnung, weiße Kerzen aufstellen, ich muss Salz um meine Couch machen oder, ich übertreibe gerade, dann signalisiere ich ja meinem Universum, dass ich wohl ganz offensichtlich die Erfahrung machen möchte von Angst. Und das heißt, ich brauche Schutz. Und da bin ich weg von. Ich brauche keinen Schutz. Also wenn ich dafür Schutz brauche, dann bin ich nicht die Richtige für diese Arbeit. Ich habe keine Angst vor diesen Wesen.
Nee.
Und die kommen auch nicht zu mir. Und wenn du meine Sitzung ganz aufmerksam verfolgst, dann siehst du, dass ich die sogar oft einlade und sage, ja, komm doch zu mir. Und dann schau mal, wie sie reagieren. Nee.
Ja, genau. Das in einer der Sitzungen sagst du das sogar. Und dann sagt, glaube ich, diese Entität, ja, na, du bist da irgendwie geschützt oder keine Ahnung was. Oder du kannst dich da wehren oder so, sagt die dann.
Ja, die merken, ich habe eine andere Grundschwingung. Also wenn ich gar nicht Angst vor denen habe oder jetzt, ne, das Thema Schutz, mich damit gar nicht beschäftige, dann, und die würden jetzt zu mir kommen, dann würde die Frequenz gar nicht passen. Die könnten sich an mir gar nicht festhalten. Die halten sich dann fest, wenn das kompatibel ist. Und ich bin für die nicht kompatibel. Ich rede ja mit denen. Ja. Also, ich habe keine Angst vor denen. Ich sage ja sogar Hallo.
Ja, du hast ja auch den,
wer bist du denn?
Du hast ja auch den Leitsatz, wir sind gottgleich und niemals in Gefahr.
Ja, ganz genau. Das ist einer meiner, also ich sag mal Teammitglieder, ne, ganz liebevoll, hat mir diesen Satz eingehämmert. Du bist durch nichts und niemand jemals in Gefahr. Du kannst die Erfahrung davon machen, aber in Realita bist du nie in Gefahr, weil du ein ewiges Wesen bist, ein ewiges Bewusstsein. Ja, und da habe ich mal lange drauf rumgekaut, mental, ne? Drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, richtig. Es ist ja nur die Erfahrung, Angst, Wut, Trauer, was weiß ich. Es sind alles immer nur Erfahrungen, die wir hier machen. Es ist nicht das Nonplusultra, das die ultimative Wahrheit da draußen. Und ich habe mich einfach entschieden, das gibt's für mich nicht. Nein, ich fange gar nicht erst an zu denken, ich muss mich schützen. Dann bin ich in einer geschwächten Position, auch diesen Wesen gegenüber. Und da sind auch viele bei, die sind sehr, sehr, sehr intelligent.
Ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Schlusssatz, oder? Wir,
ja.
Wir sind ewige Wesen und eigentlich niemals in Gefahr, außer wir haben Angst.
Außer wir wollen die Erfahrung machen. Ja, genau. Aber selbst dann bist du nicht in Gefahr. Ne? Aber das ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, höhere Mathematik. Ich nenne es mal so.
Okay. Es gehen noch tausende Dinge, über die wir reden können. Ja, vielleicht machen wir das doch mal.
Ja, sehr gerne, wenn dir danach ist. Also wir können gerne noch mal da über dieses Geh nicht ins Licht sprechen, weil das ist gerade sehr aktuell auch. Aber wie ich schon erwähnt habe, da brauchen wir Zeit. Ne, das kann ich
viele
nicht mal
andere,
eben in
viele andere Fragen, also viele, viele andere ja. Fragen. Also auch jetzt
ja, das ist ein großes Thema gerade. Das ist einfach da.
Ja, auch dieser letzte Satz eben, wir sind gottgleich und so und niemals in Gefahr, das ist schon eine sehr große Aussage. Aber ja, vielleicht können wir ja dein nächstes Buch dann zum Anlass nehmen.
Ja, können wir gerne machen.
Du ja diese Dinge vielleicht auch beschreibst. Ja, Betty, danke für den spannenden Abend und ja, weiterhin viel Spaß und
es macht Spaß, ja.
Und Erfolg.
Es wird nie langweilig.
Ja. Und deine E-Mail-Adresse ist ja alles angegeben, also Leute können sich auch dann bei dir melden.
Ja, wenn du meinen Namen eingibst, dann...
Nein, im Archiv meine ich jetzt, also wenn das jetzt Leute aus dem Archiv
hören... Ach so, im Archiv.
Okay. ...können sich auch kontaktieren und deine Website ist auch verlinkt und so weiter und so fort. Dort findet man auch diese Videos von diesen sehr mutigen Menschen, die nicht nur zu dir gegangen sind, sondern diese Session dann auch noch wirklich ins Internet gestellt haben. Wahnsinn. Betty, ich wünsche dir einen schönen Abend und... Danke für diesen Abend bisher.
Ja, Tarek, vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben auch. Und so lange vor allen Dingen.
Ja, ja, das ist so bei mir. Das dauert halt.
Gut.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal, Crop FM, findet am 4. September 2026 statt und mein Gast ist der Physiker Professor Gerd Ganteföhr und wir sprechen über die immateriale Komponente der Wirklichkeit und die Intelligenz des Universums sowie die Frage, ob nicht Information neben oder über Materie die Basis unserer Realität bildet. Also irgendwo ein ganz anderes Sendung als die heutige. Zumindest der Gast kommt aus einer ganz anderen Richtung, aber irgendwo, ja, es geht um, wie ist unsere Wirklichkeit beschaffen? Ist das überhaupt denkbar, das, was wir heute gesprochen haben? Oder ist das nicht einmal denkbar? Ich glaube, es ist zumindest denkbar. Und ja, bin da sehr gespannt. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Freue mich, dass ich wieder zurück bin. Freue mich auch, dass der Stream so gut funktioniert hat. Und übrigens, wir senden jetzt sogar schon mit 128 Kilobit. Also ich bin auch mit der Rate noch ein bisschen nach oben gegangen. Und der Aux-Stream klingt also wirklich fantastisch, finde ich. Ich habe es dann probiert. Ja, freue mich, dass das alles funktioniert hat. Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen im Chat. Ich konnte leider natürlich nicht auf alle eingehen. Und wir hören uns wieder am 4. September 2026. Ich beende wie immer mit einem Luxussong, der hier heißt We Gonna Die. Ja, bis zum nächsten Mal, bis zum 4. September. Macht es gut.